Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreter der Presse. Der Vorstand des Eintracht-Podcasts ist hier heute zusammengekommen, um Sie über wichtige Entscheidungen zu informieren. Und ja, wir wollen gar nicht lange damit warten. Ich übergebe das Wort an Herrn Marvin.
Ja, vielen Dank. Danke an die Vertreter der Presse. Machen Sie mal die Fotos aus, es nervt, können nachher Fotos machen. Mann! Wir müssen uns jetzt hier einer ernsten Situation widmen. Nach langer Diskussion haben wir uns nämlich entschieden, im Fall des Beschuldigten Basti Red tätig zu werden. Denn Sache ist die, der wiederholt auffällig gewordene Herr Red wurde bereits mehrfach ermahnt, doch am vergangenen Samstag leistete er sich getreu dem Motto nach mir die Gin-Flut einen erneuten Fauxpas. Und da, das wissen wir doch alle, Das ist nicht im Sinne von der Mannschaft, ja, das ist so nicht hinnehmbar. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, hier fortgehend etwas zu tun. Wir haben mit dem CEO des offiziellen Podcast-Komitees gesprochen. Sein Kommentar war, get the red out. Aber ich muss dazu sagen, das erscheint uns als zu drastisch. Und deswegen sagen wir dem Beschuldigten Basti Red, räumen wir eine letzte Chance ein. Ja, wir hoffen, dass er den Vertrauensvorschuss nutzt. Und zusätzlich bauen wir in seinen täglichen Ernährungsplan Milch und reichlich Nutella ein, um ihn in Zukunft von dem harten Zeug fernzuhalten. Ich hoffe, er hält sich daran. Ich glaube, der Herr Red will jetzt noch ein eigenes Statement abgeben. Basti, bitte.
Ja, vielen Dank, dass ich das Wort ergreifen darf. Vorweg will ich nur eins sagen, also mir tun die Verfehlungen in den letzten Wochen leid. Ich entschuldige mich jetzt hier an offizieller Stelle dafür. Ich habe das auch schon intern getan, was auch dazu geführt hat, dass ihr mir noch eine letzte Chance gegeben habt. Es ist einfach so, ich bin auch nur ein Mensch und es gibt auch neben dem Podcast noch ein Leben und da gibt es Höhen und Tiefen und ich habe mich in letzter Zeit zu sehr dazu hinreißen lassen, die eine oder andere Eskapade zu haben und ich entschuldige mich auch noch mal bei euch, dass ich euch damit reingezogen habe. Ich wollte den Ruf des Eintracht-Podcasts nicht beschmutzen. Hab die Message verstanden und werde ab morgen bzw. ab jetzt schon alles dafür tun, professioneller Podcaster zu sein und andere Dinge hinanzustellen. Und ich hoffe, dass ich wieder an meine alten Leistungen anknüpfen kann und entschuldige mich auch bei der Öffentlichkeit für den einen oder anderen Ausfall. Also hoffe ich, dass das hiermit gegessen ist und jetzt will ich nur nach vorne schauen, weil zurückblicken bringt nichts und ich hoffe, dass die Message angekommen ist und ich hoffe, dass wir wieder alle zusammenhalten und diese schwere Phase auch durchstehen und wieder zusammen da rauskommen. Vielen, vielen Dank.
Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 217, dem einzigen deutschen Fußball-Podcast, der nicht einfach so im Taxi liegen gelassen wird. Heute mit dabei der Basti.
Gute.
Der Marvin.
Hallo, und ich hoffe, ihr nehmt diese Scheiße wirklich nicht ernst. Ich will jetzt keine Beschwerde-Mails bekommen, von wegen, wir hätten Basti zu irgendwas getrieben. Ja? Wir haben uns nur gedacht, an diesem komischen, schrecklichen Tag müssen wir ein bisschen was Lustiges machen und ich hoffe, ihr seid jetzt einigermaßen gut drauf und jetzt können wir ein bisschen durchstarten.
Genau, und der Dritte im Bunde, der Dennis.
Ja, an der Stelle steige ich hier jetzt auch mal ein. War sehr schön von euch drei, habt das sehr gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen und an alle anderen erstmal Servus und Hallo.
Servus, grüezi und hallo. Genau, bevor wir auf dieses gar grandiose Gezuchtel gegen Hannover kommen, mal wieder so ein bisschen Meta-Informationen zum Einstieg. Die Umfrage, die ich die letzten Male bereits erwähnt habe, läuft immer noch. Ihr dürft also noch fleißig da mitmachen. Da ist noch so ein bisschen Platz, nicht? Danke an Susi und Holger, die uns letzte Woche per PayPal eine kleine 10-Euro-Spende rübergeworfen haben. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns per Patreon als monatlicher Supporter unterstützen. Wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns einfach zuhört, Feedback gebt, eine Rezension bei iTunes schreibt, uns freundlichst weiterempfehlt. Und für alles andere findet ihr Informationen unter eintracht-podcast.de. Und jetzt kommen wir zu Hannover. Das war so ein bisschen Not gegen Elend. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir eher Not oder Elend waren, aber auf jeden Fall hatten wir da diesen Benatira, der eins von 48 gefühlten Torschüssen dann doch irgendwie aus dem Abseits her im Tor untergebracht hat.
Ja, das ist durchaus richtig. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, natürlich habe ich mir eigentlich ein deutliches Ergebnis gewünscht. Ich meine,
war doch deutlich.
Ja. Also ich habe mir eigentlich ein deutlicheres Ergebnis
gewünscht. Ach so.
Ja, also so mehr als 1-0. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages war es mir scheißegal. Hauptsache, wir haben gewonnen.
Dreckige Siege, das ist das Wichtige, was wir jetzt brauchen. Und es ist ja, wenn du die Situation dann nochmal so betrachtest, was alles ja noch an Nachsituationen, Nachbereitung in den Medien dann auch gezeigt wurde. Also sowohl, René, du hast ja schon gesagt, abseits verdächtigt zumindest das Tor von uns, dann noch der nicht gegebene Elfmeter auf der anderen Seite, wo Reinhardt doch etwas Harakiri-mäßig reingeht. Ja, sind alles Situationen, die auf jeden Fall auch hätten dazu führen können, dass wir wieder nicht 3 Punkte mitnehmen. Dementsprechend bin ich umso glücklicher, dass es endlich mal mit einem schönen, dreckigen Dreier geklappt hat.
Ja, der war ja aber auch sowas verdreckig, wobei man sagen muss, also da wäre ja noch ein bisschen was drin gewesen. Also Benatira hatte ja eigentlich noch mindestens 2 Dinger auf dem Fuß, die er mehr als nur hätte machen müssen. Und Seferovic hatte ja auch die ein oder andere ganz klare Chance. Also das, da war ja schon um einiges drin. Ich meine, Hannover hätte auch mindestens 2-mal treffen müssen. Also das wäre ja eigentlich eher wieder so ein Scharfergebnis gewesen.
Aber im Endeffekt ist es ja toll, dass wir wenigstens endlich mal wieder Torchancen hatten, ja. Also ich meine, da war wenigstens mal wieder ein bisschen Zug nach vorne irgendwie, was habe ich gelesen, von 10, 11 Torchancen. Ja, lass es 4, 5 wirkliche gewesen sein, aber immerhin gab es mal eine Offensive, natürlich auch gegen den Gegner, und das muss man auch ganz klar sagen, der hier schon tot war, ne?
Ich wollte gerade sagen, also wir müssen halt auch überlegen, gegen wen wir diese Torchancen rausgespielt haben. Wir reden hier auch, ohne jetzt irgendwelchen Hannover-Anhängern da zu nahe treten zu wollen, aber wir sprechen halt eben gegen die Mannschaft, die quasi noch 10 Punkte hinter uns steht. Das will ja schon was heißen in der aktuellen Lage.
Ja. Basti, wie hast denn du das im Stadion gesehen?
Ja, im Endeffekt muss man ehrlich zugeben, dass die Leistung jetzt auch nicht so hervorragend war. Was du gesagt hast, habe ich mir auch positiv aufgeschrieben. Also viele Torchancen hatten. Was ja schon mal gut ist, weil die gehen halt hoffentlich irgendwann mal wieder rein. Seferovic hat schon länger die Seuche jetzt. Benatira war 2-mal noch zu überhastet, aber dafür hat er den ganz schwierigen, hat er dann reingemacht dafür. Ja. Und ich glaube, der Dennis hat es richtig gesagt. Es ist momentan wurscht, wie wir gewinnen. Also es ist wurscht, wie wir zu den Siegen kommen, weil ich glaube nicht, dass wir uns noch großartig weiterentwickeln werden. Aber ich muss gestehen, dass diese 2 Siege genau in der Form auch unter Armin Fee hätten stattfinden können. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass ich sagen kann, außer das Umfeld, was wieder ruhiger ist, was ich gut finde, was auch, was wir nachher bestimmt noch ansprechen werden. Aber im Endeffekt, also ist jetzt so eine krasse Steigerung ist noch nicht zu sehen. Aber ich weiß nicht, also ich fand es positiv, dass Benatira gespielt hat. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gefordert und jetzt kam er endlich rein und er hat mich ehrlich gesagt bestätigt, weil der hat in vielen Situationen, hat er mir gut gefallen. Also der hat irgendwie sowas Besonderes an sich. Ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber er hat irgendwie was, wo du denkst, da kann irgendwie was gehen. Und ich würde ihn gerne mal mit Gacinovic, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, mit Gacinovic und Fabian in der Dreierreihe auf dem Platz sehen. Weil es könnte schon gut aussehen, wenn man die so ein taktisches Korsett irgendwie bringt, dass die drei sich gut abstimmen. Ich bin nicht wesentlich viel zuversichtlicher als vorher, aber auch nicht deprimierter als vorher. Also es ist so, wir haben es Gott sei Dank gewonnen, was auch hätte, also wir hätten auch, glaube ich, einen Elfmeter gegen uns kriegen können, was, und das Tor war auch, glaube ich, abseits. Aber es ist alles egal, wir haben gewonnen, was nach den Ergebnissen vorher auch noch wichtiger war dann.
Oh ja.
Und ja, und wir haben jetzt erstmal Pause, dann haben wir quasi nochmal Pause, weil wir in München spielen. Ja, und was ganz, 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 ganz interessant wird, ist dann das Spiel gegen Hoffenheim, wo wir nachher noch bestimmt auch noch drauf kommen werden. Und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Also es war halt auch noch viel Stückwerk. Aber wie gesagt, ja. Marvin hat es gesagt, Hauptsache Chancen. Und ja.
Ja, die Sache ist halt die, ich meine, ganz klar, hätten wir das Spiel jetzt an diesem Samstag nicht gewonnen, wäre das unentschieden oder sogar total zu unseren Ungunsten ausgegangen, da wären wir wirklich relativ weg gewesen, wenn wir uns die Konkurrenz anschauen, wie die gepunktet hat, mit welchem Selbstvertrauen, auch hier zum Beispiel Hoffenheim, die ohne Probleme in der nächsten Zeit komplett an uns vorbeilaufen werden, die sind weg, ja, und dann merkst du, du musst halt Schritt halten und gegen so einen toten Gegner, da waren wir natürlich wirklich die Einäugigen unter den total, ja, unter den Blinden, mehr oder weniger, denn was Hannover gezeigt hat, war bis auf, ich habe mir das im Nachhinein noch angehört. Ich war ja gar nicht, ich habe es leider nicht live sehen können, habe den Ticker verfolgt und habe mir es danach nochmal angeschaut. Aber da muss man schon sagen, dass Hannover eigentlich hier ein Verein war, dem die Zweitklassigkeit schon ins Gesicht geschrieben war. Ja? Und bei der Eintracht hast du wenigstens das Gefühl noch gehabt, dass der Kampf gestimmt hat. Und das ist vielleicht auch einer der positiven Dinge, wo ich sagen muss, natürlich, es ist jetzt kein großartiger Wechsel zu dem, was vorher bei Fee war, da gebe ich euch recht. Aber du merkst, dass grundsätzlich ein bisschen was ruhiger ist und der Kampf, der Einsatzwille hat gestimmt. Und ganz ehrlich, als du das gesehen hast nach dem 1:0, wie gelöst teilweise auch die Spieler waren, das ist so ein Glücksmoment, der unglaublich notwendig war, obgleich wir viel höher hätten gewinnen müssen, dass wir das Ding jetzt so nach Hause geschaukelt haben, in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wir wissen, wie oft es ist, dass wir solche knackigen Spiele verlieren. Jetzt haben wir eins gewonnen und das muss man jetzt einfach als Positives nehmen.
Sehr gut, ja. Auf jeden Fall habt ihr völlig recht. Ja. Das Problem ist so ein bisschen, was ich jetzt sehe, ist, wir haben jetzt gesehen, der Kampf hat meiner Meinung nach war wirklich mal zu sehen. Das ist der große Vorteil im Vergleich zu den Spielen vorher unter Fee. Denn auch die Laufbereitschaft, ich meine, wir hatten an dem Spiel einen neuen internen Rekord zumindest aufgestellt in der Saison, 118 Kilometer oder was gelaufen. Das ist ja schon mal was, das hat mir gefallen. Auch ein Jagba, auch wenn da 99% nicht klappt so ungefähr, der rennt halt hinterher, der setzt sich da nochmal ein, hüpft da in Situationen rein, wo man denkt, Mann, was spielt er denn da für ein Zeug? Aber im Endeffekt, er will, er zeigt diesen Kampfgeist, den wir brauchen. Und wir waren uns ja alle im Klaren, dass wir jetzt nach der Verpflichtung so spät in der Rückrunde nichts mehr groß technisch da oder spielerisch wahrscheinlich hinkommt, sondern erstmal der Kopf gelöst sein muss, um überhaupt mal wieder so ein Spiel gewinnen zu können. Ich denke, das haben wir erreicht. Jetzt ist das voll im Soll. Basti hat es vorhin schön gesagt, jetzt sind es 3 Wochen eigentlich Zeit, in denen du auch mal ein bisschen Automatismen einspielen kannst. Man muss natürlich gucken, stehen nicht sonderlich viele Spieler momentan zur Verfügung. Ich glaube, heute mit 9 Feldspielern oder was, das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das, wo du jetzt unbedingt an der technisch-taktischen Sache noch mal viel feilen kannst. Aber das größte Problem, was wir hatten, war ja dieses, die laufen gar nicht richtig, die Fans wurden unruhig, der Kampf war nicht zu sehen. Und genau das haben wir doch wirklich diesmal gesehen, auch wenn es natürlich war, oh mein Gott, wenn du dir die anderen Mannschaften anguckst, die da unten spielen, hat man zumindest subjektiv das Gefühl, die spielen ja alle viel besser als wir. Oh mein Gott, da kannst du ja gerade sagen, da sind wir ja froh, wenn wir da überhaupt noch irgendwo mal einen Punkt holen. Aber mal abwarten, noch ein paar Wochen geben. Der Kampfgeist hat gestimmt und die Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Das ist schon mal super.
Ja das denke ich auch, finde ich auch.
Ja, red ruhig.
Ja, rein.
Ich würde mit euch ganz gern über ein paar Positionen zu sprechen kommen. Also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war natürlich, das ist auch alles mit der Schwäche des Gegners, ist doch ganz klar geschuldet. Aber Innenverteidigung war sehr stabil. Man muss auch sagen, dass Radetzky die Schüsse, die er auf sein Tor bekommen hat, was ja wirklich nicht viele waren, aber auch, er war wieder der gewohnte Rückhalt, also auch da wieder Rückkehr zur Normalität. Und da ist Rückkehr zur Normalität auch was Positives. Wie habt ihr denn die Position von Jagba gesehen, der ja jetzt reinkam für Oczipka. Ist das eine Sache, die wir jetzt öfter spielen lassen sollten oder würdet ihr von dem Konzept wieder wegrücken?
Schwierig, finde ich. Also schwierig zu beantworten, weil ich finde, die Außenverteidigerposition hatten wir ja schon die ganze Saison, hat uns das schon begleitet irgendwie. Und rechts ist ja auch eine Überraschung passiert, als plötzlich Schindler wieder auf dem Platz stand.
Also das wäre jetzt so eher der Punkt gewesen, kann mir einer erklären, warum Ragesel ja nicht mal auf der Ersatzbank war? War der verletzt oder krank?
Krank. War krank, glaube ich, ja.
Okay.
Aber ist doch ganz gut, dass wir da eine Alternative hatten und so schlecht fand ich Chandler gar nicht. Also da war jetzt für seine Verhältnisse in Ordnung. Jagba ist auch so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Der Dennis hat es irgendwie gut angesprochen. Der probiert halt echt alles. Also du hast das Gefühl, dass er nicht so schnell den Kopf hängen lässt, wie Oczipka das manchmal macht. Bei Oczipka hast du das Gefühl, wenn er irgendwie 2 Fehlpässe spielt, dass er schnell verunsichert wird. Und Jagba, ich habe es ja vor letzter Woche, glaube ich, gesagt, also der lässt sich nicht mal davon beirren, wenn neben ihm ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt. Und das merkt man ihm an. Und er macht halt dann immer wieder, er macht halt aber auch viele Fehler, das kommt halt dazu. Was aber meiner Meinung nach nicht mal unbedingt an den Außenverteidigern an sich liegt, sondern tatsächlich daran, dass bei uns taktisch so viel im Argen liegt, dass die Außenverteidiger immer wieder in der Position sind, dass quasi über sie so teilweise Spiel eröffnet wird und die haben auch nicht viel Instrumentarium dann, was sie machen. Die spielen dann manchmal halbhohe Bälle auf den Rechtsaußen oder Linksaußen. Ich weiß gar nicht, ob das an den Spielern an sich liegt, weil wir hatten das gegen Berlin auch, da hat Jagba auch so lange Bälle auf die Außen gespielt, die sind dann viel zu leicht zu verteidigen. Ich weiß es gar nicht. Ich kann aber in diese taktische Detailanalyse gar nicht mehr gehen, weil das kriegen wir, glaube ich, eh nicht mehr gebacken. Ich glaube einfach, worauf es jetzt ankommt, ist Spielglück auch. Und einfach dieser Einsatz. Und der hat bei Jagba gestimmt. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Also dieser Einsatz und dieser Willen hat irgendwie bei ihm gestimmt. Deswegen würde ich ihn, glaube ich, drin lassen.
Also ich glaube, das passt auch eher in das Konzept vom Trainer, der ja auch sagt, der will da halt wirklich über Einstellungen und Einsatz und so weiter gehen. Und da hast du mit Jagba halt eben, der halt auch einfach, ja, der macht Fehler, aber der rennt halt danach genauso weiter, wie er vorher auch gerannt ist. Und ich glaube, das ist halt etwas, mit dem du halt auch kurzfristig eher was machen kann, weil spielerische Geschichten, wie du schon sagtest, kriegst du jetzt auch in den 3 Wochen, die du jetzt vielleicht Zeit hast, nicht mehr rein.
Ja, das ist es. Und aber das ist, glaube ich, aber auch das, ja, was uns auch so ein bisschen zu Verhängnis werden kann, glaube ich, weil die Mannschaften neben uns, die sind teilweise noch, die sind, glaube ich, einen Schritt weiter als wir. Und meine Hoffnung momentan ist echt Darmstadt und Bremen, dass wir die irgendwie noch hinter uns lassen können, weil Hoffenheim ist für mich gefühlt schon da draußen, ehrlich gesagt. Ja. Also die haben so viel Qualität, die haben jetzt scheinbar echt einen guten Trainer, die spielen überzeugend, die sind jetzt drin. Ich glaube nicht, dass wir die uns mit denen noch anlegen können. Augsburg eventuell ist noch so eine Mannschaft, die aber auch unbequem sind. Also die haben, glaube ich, dieses System, was wir jetzt spielen wollen, haben die noch viel mehr verinnerlicht als wir zum Beispiel. Also ich glaube, dass wir dahin kommen wollen, dass wir so kompakt stehen wie die und so vielleicht Nadelstiche setzen, aber die machen das halt schon länger als wir. Wir sind ja quasi so vom... Ja, wir haben so eine kleine Achterbahnfahrt die Saison hinter uns. So, wir haben angefangen, wollten ein bisschen mehr Ballbesitz spielen, hat nicht funktioniert. Dann haben wir komplett defensiv gespielt, dann wollten wir wieder doch nicht so defensiv spielen, haben wieder offensiv gespielt, hat wieder nicht geklappt. Dann wollten wir so ein Mittelding finden. Und jetzt sind wir in so einem Ding drin, wo wir sagen, wir wollen kontrolliert offensive spielen, so ein bisschen oldschool auch. Mhm. Und da wird die Frage sein, wie das die nächsten Wochen wird. Aber meine Hoffnung ist halt, dass Fußball Gott sei Dank nicht immer berechenbar ist. Und man kann auch mal Spielglück haben, man kann auch mal ein Spiel gewinnen, wo man nicht unbedingt die taktisch bessere Mannschaft ist, wo auch einfach über den Spirit es geht. Und was mir am allermeisten Hoffnung gemacht hat, ist dieser Spirit, der vor dem Spiel, während dem Spiel und auch nach dem Spiel da war. Der ist überhaupt gar nicht mehr zu vergleichen mit dem, was vorher hier war. Vorher war viel Unruhe, da wurde sich im Block gestritten. Da wurden die Verantwortlichen, haben irgendwelche komischen Aussagen getroffen. Der Trainer hat die Fans angegriffen, was wir alles schon besprochen haben. Und das ist jetzt, finde ich, ein bisschen weg. Klar kommen Aussagen, also diese Aussagen von Kovac, die jetzt kommen, die sind ja auch platt, so von wegen, ja, vielen Dank an die Fans. Das sagt jeder, der hier irgendwo hinkommt.
Naja, klar.
Ja, trotzdem sind die besser als alles andere. Selbst wenn es nur so eine Pseudo-Einheit ist, diese Einheit gefällt mir gut und dieses, ja, werden wir auch noch besprechen mit der Hashtag auf jetzt, der von uns geklaut wurde, sag ich mal. Das gefällt mir gut und ich glaube, nur so geht's. Ich sag's jetzt nochmal, das Wort Mentalität. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir irgendwie noch umdrehen müssen. Und seid froh, dass ich den nicht in der Hand habe.
Also es ist auch
sehr gut, ja.
Also es ist auch genau so, ich denke, es bringt uns ja auch jetzt nicht weiter, großartig jetzt eine kontroverse Diskussion mit dem Trainer zu führen, sondern das ist alles, was wichtig ist, ist halt, dass jetzt einfach die restliche Zeit konzentriert gearbeitet wird und genauso sehe ich es auch. Vom Kampf her, vom Einsatz her hat das gestimmt. Ich sehe es aber auch genauso wie du, was ich ja auch vorhin schon angedeutet habe. Hoffenheim beziehe ich gar nicht mehr in meine Abstiegsspekulation mit rein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die werden uns komplett noch davon wursteln. Ich sehe Augsburg ähnlich kritisch. Ja, die lassen sich ja auch mal ganz gerne 1-0 von der Butter, das Brot von der Butter nehmen. Darmstadt ähnlich. Ja, Darmstadt, ich meine, führen erst in Wolfsburg und kassieren dann in der 93. Minute noch einen Ausgleich. Ich meine, ein 1-1 in Wolfsburg ist schon grandios, aber halt in der aktuellen Situation vielleicht auch nicht genug. Also die rutschen auch noch rein. Bremen ist auch noch in der Verlosung. Also ich glaube wirklich, dass diese Mannschaften inklusive der Eintracht die 2 verbleibenden Positionen, also 16. und 17. unter sich ausmachen. Und natürlich die paar Nicht-Abstiegsplätze. Aber das wird auf jeden Fall noch ein heißes Ding. Und ich gehe aber auch davon aus, dass Augsburg wirklich noch, dass es wirklich noch relevant wird. Und Darmstadt auch. Die haben jetzt einen Nackenschlag nach dem anderen kassiert. Ja, natürlich, das ist mental und mental tolles Team und so weiter und so fort. Aber das kann sich in den letzten paar Spieltagen auch noch ausfranzen.
Ich denke auch, weil die stoßen auch an ihre Grenzen. Also.
Der Vorteil bei dem Ganzen ist, dieser komplette Abstiegsbereich ist halt sehr, sehr eng beieinander. Der Nachteil dabei ist, dieser komplette Abstiegsbereich ist halt sehr, sehr eng beieinander. Ja, genau. Also du wirst bis zum letzten Spieltag da nicht wirklich rauskommen.
Nee, definitiv
aber da sind uns doch alle einig, aber, dass selbst denn bis Tabellenplatz 9 noch mit einer schlechten Serie oder mit ein bisschen Problem da hinten noch reinrücken kann. Ja, auch wenn der Lost in Nippes das hier nicht gerne hören wird, aber selbst Köln auf Platz 9 ist da noch gar nicht hier sicher raus aus dem Rennen.
Ja, wir reden auch von Stuttgart, Hamburg. Ganz ehrlich, das, wie der Dennis sagt, richtig, das kann sich innerhalb von 3 Spielen kann sich das so zackig ändern, dass dann plötzlich einer wieder drin ist und du musst ja am letzten Spieltag reichen dir nicht mal 3 Punkte Vorsprung, wenn du ein schlechtes Torverhältnis hast. Ich glaube auch, das wird, glaube ich, und für die Bundesliga ist es ja gut, weil sonst ist ja der Rest ist ja eigentlich langweilig. Ich glaube, das wird ein ganz heißes Ding. Es wird ein ganz heißer Abschiedskampf. Wir spielen am letzten Spieltag in Bremen. Stellt euch mal vor, wir sind am letzten Spieltag 2 Punkte hinter Bremen und müssen dort gewinnen und machen in der letzten Minute das Tor. Da raste ich jetzt schon aus und beiß im Zaun. Also
ja, aber es wird halt, wir können uns nicht frühzeitig sicher sein, dass wir da irgendwie auch nur mit einem einzigen Punkt irgendwie da ans rettende Ufer kommen, bis halt eben der letzte Spieltag rum ist.
Glaube ich auch, aber dafür haben wir zum Beispiel einen richtigen Trainer, ehrlich gesagt, glaube ich. Ich glaube, wir haben genau für diese Situation den richtigen Trainer.
Das
ich glaube, dass die Mannschaft in Darmstadt, erinnert ihr euch noch an die Spiele in Aue, zu Hause gegen Darmstadt, in Mainz und sonst irgendwas, wie die Mannschaft da eingebrochen ist. Und ich glaube einfach, dass der Trainer uns wenigstens, der kann uns taktisch, glaube ich, nicht mehr viel beibringen, weil er auch zu viel im Argen gelegen hat jetzt die letzten Jahre. Aber ich glaube, der kann uns diesen Spirit geben. Und er hat auch die Spieler dafür. Ich glaube zum Beispiel, dass ein Ben Hatira nicht so schnell auf den Boden guckt. Ich glaube nicht, dass der fliegt. Der fliegt eher vom Platz, ein Regesel auch nicht. Und ich glaube, dass Kovac das gut vermitteln kann. Ich glaube, ich habe nach dem Spiel eine kleine Szene beobachtet, wie Kovac zu Ben Hatira gegangen ist. Da hast du schon gesehen, dass die haben eine Connection einfach. Es ist nicht so, wenn irgendwie der Armin Fehde ihm irgendwie stiefväterlich auf den Hinterkopf haut und so irgendwas murmelt, sondern der geht dann hin und sagt, yeah, Botte, was geht ab, habe ich dir doch gesagt. Also so, ich glaube einfach, dass Kovac für die Situation, ich glaube zum Beispiel vor dem Darmstadt-Spiel hätte ich, weil ihr wisst noch, wir haben vor dem Darmstadt-Spiel haben wir riesen Angst gehabt noch vor ein paar Wochen, weil wir gedacht haben, oh je, wir fahren nach Darmstadt, das ist kurz vor Schluss, da könnte die Eintracht in unserer aktuellen Verfassung mit der Einstellung, da haben wir riesen Angst. Ich habe gar keine Angst mehr. Ich glaube, wir fahren dahin und die Mannschaft geht ganz anders sein. Die werden dieser Darmstädter Mannschaft Paroli bieten. Davon bin ich fest überzeugt. Ob das am Ende reicht, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass Darmstadt uns immer noch besiegt. Das kann alles passieren. Ich habe nicht mehr so viel Angst. Ich hatte auch vor dem Hannover-Spiel nicht Angst. Ich war einfach zuversichtlich. Ich wusste einfach irgendwie, dass wir das hinkriegen. Und ich weiß auch, gut, gegen Hoffenheim habe ich jetzt schon ein bisschen mehr Angst, weil die mir jetzt spielerisch zu gut sind. Aber ich habe auch, wenn es am letzten Spieltag in Bremen um alles geht, bin ich natürlich aufgeregt. Ich habe trotzdem noch die Hoffnung, weil ich glaube schon, dass wir so einen Trainer haben, was ich in den letzten Wochen oft gefordert hatte, was Skripnik zum Beispiel gut macht, was Dardai in Berlin auch gut macht. Die sind alle taktisch nicht auf allerhöchstem Niveau, aber die vermitteln ihrer Mannschaft dieses, macht die Brust hoch und wir schaffen das. Und ich glaube einfach, es ist mein Bauchgefühl, klar kann es auch schief gehen, ich glaube einfach, dass das dafür sorgen wird, dass die Eintracht tatsächlich drin bleibt.
Ja gut, das Problem dabei, oder was heißt das Problem, du bist halt einfach darauf angewiesen, dass du halt gewinnst, weil dann kannst du da halt drauf aufbauen. Wenn du halt jetzt wieder in so eine Phase reinkommst, wo du irgendwie 2-3 Spiele, die du eigentlich hättest gewinnen müssen, verlierst und du hast zwar trotzdem noch punktemäßig die Chancen, aber dann wird es natürlich auch langsam eng, diese Motivation da bei den Leuten hochzuhalten. Also ich meine, die Bayern, das können sie vielleicht alle noch akzeptieren, aber danach musst du halt zumindest spielerisch schon da sehr stark unterwegs sein, sonst kriegst du den Spirit da auch nicht transportiert.
Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, ich meine, natürlich ist das jetzt alles aus dieser alten samstäglichen Erfahrung, dass die Eintracht jetzt endlich mal wieder einen Sieg geholt hat. Das ist natürlich alles jetzt sehr positiv. Aber ich denke, ich sehe das genauso wie der Basti. Ich kann mir da nicht helfen. Ich will das natürlich jetzt auch einfach positiv sehen, aber ich glaube daran. Denn es ist wirklich so, dass das sind jetzt so teilweise Clean-Cut-Typen am Werk. Da wird nichts hinterhergetuschelt und so weiter und so fort. Die machen, ich denke, die versuchen jetzt ihre Arbeit zu machen, also unter Kovac. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt einfach funktioniert. Natürlich wird es auch gegen Hoffenheim jetzt nicht großartig ansehnlich, aber da muss man halt vielleicht ein bisschen mehr Körperlichkeit an den Tag legen und dann kann auch sein, dass Leute wie Ben Hatira die schönen Feinfüßler da irgendwie ein bisschen stören, ja, und auch die Hoffenheimer mal empfindlich berühren und so weiter und so fort. Aber du musst einfach dagegen gehen. Wenn du das Spiel dann trotzdem verlierst, verlierst du es halt. Aber halt nicht total kampflos, wie das vielleicht noch unter Fee gewesen wäre. Mhm. Allein, dass das an den Tag gelegt wird, ist meine Hoffnung auch das, was ich eigentlich glaube. Und wenn du dieses wenn du diese Motivation dauerhaft an den Tag bringen kannst, an den Tag legen kannst, dann kannst du wirklich einige Spiele anders gestalten. Dann ist Mainz überhaupt noch nicht verloren, dann ist Darmstadt wirklich noch nicht verloren. Und das sind alles potenzielle Punkte. Und natürlich, klar, Werder am letzten Spieltag, ich will es eigentlich nicht darauf ankommen lassen, aber selbst da ist noch was drin.
Ja, also
sehe ich ganz genauso, ja.
Klar.
Das Einzige, was mich ein bisschen noch am Samstag gestört hat, war, dass bei eigentlich so einem wichtigen Spiel nur 43.300 Zuschauer da waren.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Kann ich irgendwo nicht nachvollziehen. Die Leute, also ich war super heiß auch auf das Spiel, ich wollte es auf keinen Fall verpassen. Hab dann auch gemerkt, oh, im Stehblock war ordentlich viel los, also hast du kaum noch ein Plätzchen bekommen. Also garantiert auch einige Karten, die da so nicht hingehört haben. Auch die Gesichter um einen herum hat mir doch viel nicht gekannt. Aber so ist es halt. Aber trotzdem finde ich es schade, dass nicht das gesamte Stadion dann ausverkauft ist. Ist natürlich meiner Meinung nach nicht nur ein Problem der Fans, sondern auch ein bisschen das Problem der Eintracht, denn dann muss man eben mal eine Aktion starten mit hier, wir geben dann ein paar Karten ein bisschen günstiger raus, hinten auf der unattraktiveren Osttribüne. Und muss da so ein bisschen gucken, wie kriegt man die Leute ins Stadion, was ist da los, dass so ein Spiel natürlich, wir sind uns alle sicherlich darüber einig, dass das jetzt spielerisch oder für einen neutralen Fan kaum mit anzugucken war. Also das Spiel hat ja eigentlich davon gelebt, dass jeder gedacht hat, oh Gott, hoffentlich mal gucken, was da jetzt noch geht. Und die Spannung wird dadurch aufgebaut, dass beide im Endeffekt mit jeweils einem Sieg oder sonst was entweder Probleme oder sich ein bisschen hätten befreien können. Und so haben wir einfach gesehen, das ist natürlich nicht jetzt für jedermann was. Aber das musst du auch als Eintracht sehen und musst dann sagen, okay, dann geben wir günstig Karten raus, was weiß ich, unterstütze ich ein paar Refugee-Programme oder wie auch immer, ich weiß es ja auch nicht. Einfach, dass ein bisschen viel ist, ein bisschen Stimmung ist, ein bisschen noch mehr Atmosphäre. Denke ich, da wird viel verschenkt und gerade jetzt in der Situation können wir es doch wirklich sehr gut gebrauchen.
Ich denke es auch. Also ich denke auch, dass es einfach genau das ist, was er dann sagt. Es kommt nicht aufs Spielerische an, es kommt darauf an, dass die Mannschaft unterstützt wird. Und ich habe es im Stadion, ich fand die Stimmung eigentlich ziemlich gut, also im Verhältnis zum Vergleich zu den letzten Mal. Und ich hoffe, dass auch wenn es jetzt gegen Hoffenheim ist, dass das besser wird, dass die Leute jetzt kommen, weil das geht ja nicht anders. Also es geht ja nicht anders, als die Mannschaft zu unterstützen. Und ich glaube, dass das der Mannschaft auch noch die letzten Prozent geben kann. Also, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen Cut gemacht, wir haben einen neuen Trainer, wir haben jetzt Hashtag off jetzt und die Stimmung ist wieder da und dass die Fans auch wieder eben Teil dazu beitragen und das nicht gepfiffen wird und das einfach komplett unterstützt wird und dass man für Kleinigkeiten auch schon dankbar ist und dass die Spieler das merken und vielleicht sich so motivieren. Und ganz ehrlich, welches Spiel man vielleicht auch gar nicht außer Acht lassen darf, ist das Heimspiel gegen Dortmund. Das ist zwei Spieltage vor Schluss. Dortmund wird dann schon sicher in der Champions League sein. Die werden nicht Meister werden. Und vielleicht sind die noch in der Euroleague irgendwo unterwegs. Und also, ich weiß nicht, ob die dann unbedingt hier mit 8000% hier antreten. Also, das kann alles sein. Und dann kannst du das, weil es ist an den letzten beiden Spieltagen, also was haben wir hier schon erlebt? Es ist doch alles möglich. Da können wir selbst 4-1 gegen Dortmund gewinnen, wenn sich das alles verselbstständigt. Also ich denke ist einfach, ja nicht, dass in Leverkusen, Bremen hat auch 4-1 in Leverkusen gewonnen. Da ist auch einiges durcheinander bei denen. Also es ist doch einfach so, dass wir jetzt in der Situation sind, die ist einfach nicht mehr normal. Natürlich denkst du, natürlich gewinnen wir von 10 Spielen vielleicht nur 1 gegen Dortmund, aber vielleicht ist es genau das. Und dann das sind auch 3 Punkte. Während die anderen haben auch noch schwere Programme und was ich auch gesehen habe, es spielen halt auch noch viele untereinander gegeneinander, was halt auch gut ist, weil das ist die halbe Liga im Abstiegskampf. Da spielen und dann nehmen die sich die Punkte weg. Das heißt, es kann nicht immer jeder punkten und das ist doch einfach so, wo du denkst, ja, lass uns in München nicht zu hoch verlieren und dann gewinnen wir vielleicht mit Glück gegen Hoffenheim. Dann haben wir vielleicht wieder einen Riesenschritt gemacht und dann fährst du doch ganz anders auch nach Leverkusen und es sind alles diese Kleinigkeiten, wo ich sage, ey, wir müssen jetzt trotzdem ignorieren, die Realität so ein Stück weit ignorieren einfach, damit wir diesen Spirit reinkriegen. Weil die Eintracht ist auf diese Weise schon oft drin geblieben. Die Eintracht war schon weg, dann haben wir plötzlich mal 2-0 in Schalke zurückgelegen, haben 3-2 da gewonnen und machen am letzten Spieltag diese Nummer. Also, das gibt es, das kann alles passieren. Es sind schon Mannschaften aus ausweglosen Situationen rauskommen. Und das müssen wir einfach, da müssen wir jetzt dran glauben, die Mannschaft auch. Und ich finde momentan, die Stimmung, wie sie momentan ist, finde ich hervorragend, ehrlich gesagt. Da bin ich auch großer Fan davon, auch wenn ich vorher immer viel gemeckert habe, aber ich bin auch im Team Aufwärts und Team Kovac und ich werde es auch bis zu dem Zeitpunkt, wo wir abgestiegen sind, sein und dann ist es halt, wenn wir halt absteigen, dann steigen wir ab, dann ist vielleicht vorher zu viel passiert und man konnte es einfach nicht mehr reparieren oder Kovac war doch der Falsche, aber gut, das kann ich danach immer noch beurteilen. Was jetzt darüber nachzudenken, bringt eigentlich erst ehrlich gesagt gar nichts, weil wir können eh nichts machen und von daher, ich hoffe einfach, dass wir noch genügend Qualität in der Mannschaft haben und dass die Spieler jetzt das gerafft haben und Bock haben und bei ganz, ganz vielen Spielern kann der Knoten nur noch platzen. Also Seferovic hat mit Sicherheit gerade noch 4-5 Tore irgendwie pending, sag ich mal.
Mhm. Genau. Also ich sehe es grundsätzlich genauso wie du. Ich meine, weil auch Dortmund hat durchaus eine Historie, Vereine, die eigentlich schon abgestiegen waren, doch noch in der Bundesliga zu halten. Ja? Also da könnte ja auch mal die Eintracht dazukommen. Ja? Also ich meine, wenn ich an Hoffenheim von damals denke. Ja? Was ich noch ganz kurz zu dem Spielen sagen wollte, natürlich hatten wir viel Glück. Ja, gerade mit dem nicht gegebenen Elfmeter und dem vermeintlichen Abseits. Aber wir wissen auch die Spiele zuvor, da war einiges, was gegen uns lief. Und das ist halt jetzt mal wieder für uns lief, zeigt halt, es gleicht sich im Endeffekt aus. Insofern gibt es auch kein Rumgeheule, dass wir das Spiel jetzt hier glücklich gewonnen haben. Wir haben es gewonnen, wir waren von beiden zwei nicht guten Mannschaften die etwas bessere. Das ist gut, damit müssen wir jetzt weiterarbeiten. Aber du hast jetzt Seferovic schon angesprochen, das ist ja ein guter Punkt. Denn der hat sich ja in der letzten Zeit jetzt auch mal ein bisschen Luft gemacht, ne?
Was meinst du mit Facebook oder was?
Ja, genau.
Weiß ich nicht, ich kenne diesen Ausdruck, kenne ich nur von diesem komischen Gillette ab, was er jetzt da gesagt hat, Pimmelberger oder was hat er gesagt?
Ja, hat er. Ja, genau.
Weiß ich nicht ganz genau, weil Seferovic in guten Zeiten auch immer einer war, der ziemlich upfront war, sag ich mal. Und ja, ich weiß nicht, ich denke immer, man sollte das nicht zu krass kommentieren, also. Mhm. Weil da machst du dir auch noch ein Fass auf, was egal ist. Also mit irgendwelchen Facebook-Trollen sich anzulegen, kann ziemlich ermüdend sein, glaube ich. Und in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, darauf sollte er sich jetzt nicht konzentrieren. Er sollte einfach...
Er hat ja gesagt, dass er sich eigentlich gar nicht mehr darauf konzentrieren will. Das ist ja genau das Thema. Weil er in der letzten Zeit ja relativ viele negative Nachrichten bekommen hat und er halt auch im Endeffekt sagt, dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Und dass er die ganze Zeit jetzt eigentlich nur damit widmen will, der Eintracht hier irgendwie zu siegen zu verhelfen. Ne? Und ich denke, dass eine weitere Fokussierung darauf ja auch gar nicht schaden kann. Aber andererseits muss ich auch mal sagen, finde ich es gar nicht verkehrt, wenn sich jemand wie Seferovic vielleicht mal ein bisschen wehrt. Denn wir wissen ja, wie auch die Kritik auch in Sachen medialer Berichterstattung war in der letzten Zeit.
Ich habe das jetzt auch eher so als ich muss mir da mal Luft machen in der Geschichte wahrgenommen. Ist und das finde ich dann eigentlich auch okay, das zu tun, um sich da halt einfach auch wieder auf die anderen Dinge zu konzentrieren. Und ich fand jetzt eigentlich, er hat das noch auf einer sehr vernünftigen Art und Weise getan. Also da hätte ich mir manch andere Dinger vorstellen können oder von anderen gesehen, die da nicht so gepasst hätten. Ja.
Ja. Also ich finde es ehrlich gesagt menschlich, mir gefällt es auch, auch wenn es vielleicht Worte sind, die vielleicht harsch gewählt wurden, aber...
Fand ich jetzt gar nicht.
Nee, ich fand auch...
Ärger ist doch lustig. Also.
Ich fand es ehrlich gesagt auch relativ lustig und ich mag auch ehrlich gesagt die Tatsache, dass er dann auch selbstironisch dann mit sich umgeht und dann sagt, naja, vielleicht treffe ich in diesem Leben ja nochmal einen Kasten, ja, also, weißt du, das ist doch okay. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen, das muss auch mal sein und für mich ist das auch alles Ausdruck dessen, dass jetzt hier ein bisschen mal was wieder neu rund geht. Also ich sehe das alles vielleicht momentan durch die rosa-rote, möchte gern nicht Abstiegsbrille, aber das muss man mir auch mal jetzt lassen.
Aber ich finde, es zeigt ja auch in Summe das, was der Trainer sagt, die Aktion, die der Verein jetzt mit diesem Hashtag auf jetzt macht, dass die Spieler auch sich zu den Dingen stellen und sagen, hey, ich habe es verstanden und ja, ich weiß, wo mein Problem ist, aber erzwingen kann ich es halt nicht und ich kann halt nicht mehr machen, als dran arbeiten. Das zeigt mir doch eigentlich, dass alle jetzt verstanden haben, in welche Richtung es gehen muss und alle auch gemeinsam in die Richtung laufen und es da halt an der Stelle keine Diskussion mehr gibt. Und das ist doch das, was wichtig ist unterm Punkt.
Auf jeden Fall, was sagt ihr denn zu dem Hashtag?
Ich fand's ganz gut. Also wir haben es ja ganz ehrlich, zwei Tage vorher haben wir das genau in dieser Form, wie das passiert ist, ja gefordert. Und das ist eingetreten. Ob die es jetzt von uns abgekupfert haben, vom Team Kovac, ist mir scheißegal. Aber im Endeffekt ist es genau das Richtige. Und für Eintracht-Verhältnisse, ganz ehrlich, für Eintracht-Verhältnisse war es richtig gut. Also die Bilder, der Hashtag auf jetzt ist auch so ein bisschen auf jetzt, er hat auch ein bisschen Power. Ich fand's ehrlich gesagt gut, weil das einfach auch du gemerkt hast, dass das auch Leute teilweise mitgezogen hat, die vorher vielleicht auch viel diskutiert haben. Mich ja selber eingeschlossen und auch viele Leute in sozialen Medien oder im privaten Bereich. Ich habe die Stimmung vorm Spiel und während dem Spiel ganz, ganz anders wahrgenommen. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen. Und das kann jetzt nur die Losung für die nächsten Wochen sein, im Endeffekt, was soll's. Also wir haben jetzt, glaube ich, einfach, dadurch hat die Eintracht, glaube ich, einfach die Uhren so hingestellt, so von wegen, ey, der Rest zählt jetzt gar nicht mehr. Also die ganzen anderen Sachen zählen jetzt nicht mehr. Und ich habe ja sogar auch gelesen, dass irgendwie die Vorstandsvorsitzenden-Suche auch auf Eis gelegt werden, ist jetzt erstmal. Es ist jetzt einfach, der Hashtag auf jetzt steht jetzt über allen. Die Eintracht hat ein paar coole Bilder da gemacht und ich glaube aber auch einfach, dass Kovac ein Trainer ist, der das auch gut mitmoderieren kann. Der vermittelt das auch. Also ich glaube, Hashtag auf jetzt und ein Bild von Jens Keller würde nicht so gut rüberkommen.
Nee, das stimmt halt. Also es passt auch zu den agierenden Personen im Moment. Ja. Und wie du schon sagst, da haben jetzt mal ein paar vernünftige Fotos gemacht und sie scheinen jetzt auch gerade mal einen Praktikanten zu haben, der irgendwie Photoshop halbwegs die Grundzüge bedienen kann. Also
ja, eben. Ja, das Video war ja auch cool, was ihr veröffentlicht habt, muss ich mal sagen. Es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dennis, wie fandst du es? Hat es dir gut gefallen? Was fandest du eine gute Aktion?
Nee, fand ich auf jeden Fall eine gute Aktion. Also musst auch sagen, sie hatten es ja auch tatsächlich mal in fast jeden Bereich integriert. Ne? Also es war auf dem Videowürfel, hatten sie es durchgehend eingeblendet, dann nochmal, also dann auf den Interview-Walls hinten, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, diese. Ihr wisst, ne, wenn ein Interview ist, hinten, also wirklich sehr, sehr publik gemacht. Jedem hat's was gesagt. Du hast ja schon angesprochen, das Video fand ich auch sehr cool, da auch alte Spieler, ehemalige Spieler mit einzubeziehen und so weiter. Also, hat mir gut gefallen. Nee, hat mich auch motiviert und wie gesagt, bevor ich zum Spiel gefahren bin, war ich schon motiviert und hatte Lust während dem Spiel sowieso und hat das Ergebnis ja auch noch gepasst. Also eigentlich ein rundum gelungener Samstag dann auch gewesen. Ja. Und in dieser glücklichen Stimmung bin ich auch eigentlich immer noch.
So schön, ja. Aber das ist aber auch genau das Ding, ne? Also ich meine, ich weiß, ich habe dann auch wieder sehr viel Kritik gelesen und so weiter. Ja, von wegen, ja, jetzt sollen wir hier einen Hashtag benutzen und so weiter. Die Ansprache, also ich habe mir ja die Pressemitteilung damit durchgeguckt, die war auch sehr direkt und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was es dann bringt, jetzt irgendwie Pressevertreter dementsprechend mit so einem Hashtag so zu infizieren oder so, keine Ahnung.
Ich glaube, das war aber aus Versehen. Also die haben das wäre irgendwie aus Versehen im Verteiler gelandet. Also.
Genau, weil ich denke, es geht wirklich um die Fans und es ist so ein Fan-Ding und da hat man gesehen, dass das doch gut funktioniert hat. Das ist auch, also in den sozialen Medien habe ich auch größtenteils so von der Fanseite eher was Positives gesehen und das muss man einfach so mitnehmen, weil wir hatten es ja in Wochen zuvor gesagt, anders geht's nicht, du musst die Leute irgendwo abholen, das war so der erste Versuch. Wir haben es jetzt mit einem Sieg dann irgendwie noch untermauert und so muss es hier weitergehen. Jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, wir haben keine Möglichkeiten mehr, JJ Okocha zu verpflichten, dann müssen wir es halt so machen.
Ja, gerade wenn du halt auf Motivation setzt, dann brauchst du halt auch einfach solche äußeren Einflüsse da ganz stark.
Ja, genau.
Ich denke auch, wir haben viel und ausführlich alles kritisiert, aber momentan, man muss auch dann sagen, also das fand ich gut, das finde ich immer noch gut, ich werde es auch beibehalten, ich poste das ja auch ab und zu und viele Leute benutzen das als Profilbild, es ist einfach so, es hilft einfach, um so das Gefühl zu haben, dass alle irgendwie in einem Boot sitzen und du hast das Gefühl und ich hatte nach dem Spiel auch immer noch das Gefühl, dass so, ja, es ist trotzdem ein anderer Spirit und ich habe auch im Blog einen anderen Spirit, ich habe glaube ich in dieser Zeit jetzt, habe ich, glaube ich, mehr Leute als sonst im Block kennengelernt, mit denen ich eigentlich vorher nichts gebabbelt habe. So. Weil du irgendwie das Gefühl hast, alle haben irgendwie Angst und vorher waren alle zusammen sauer. Da gab es eher so angeregte Diskussionen über Trainer, ja, nein. Aber jetzt sind irgendwie alle zusammen, glaube ich. Es ist einfach so und es wird jetzt erstmal so bleiben. Und ich hoffe einfach, dass das belohnt wird, weil das kann eigentlich auch irgendwie der Ursprung von irgendwas Coolem sein, so wo man sagt, ey, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich hab's.
Ja. Es geht ja auch darum, dass du nicht in Negativität irgendwo versinkst. Weißt du, das ist jetzt ein Ding, wo du nochmal was Positives draus rausziehen kannst und so. Und dann deswegen ist es auch egal, wie wir jetzt im Endeffekt spielen. Natürlich wäre es schöner, wenn wir ein klares Statement mit einer klaren Spielphilosophie und so weiter und so fort. Aber das sind halt alles Dinge, die du jetzt gar nicht mehr, wie du schon gesagt hast, nicht mehr erreichen kannst. Aber wenn du dann wenigstens eine Einheit bildest für die 90 Minuten, 95 Minuten pro Spieltag, dann ist schon mal wieder viel gewonnen. Dann hast du schon mal mehr erreicht als in den Wochen zuvor, wo sich in viele Richtungen etwas geklüftet hat und wo die Gesamtlage wesentlich negativer war.
Naja.
Jetzt haben wir aber erstmal 3 Wochen Ruhepause, wenn wir mal das Testspiel gegen die Bayern da einrechnen. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und wir sind in der glücklichen Situation, dass wir relativ wenige Nationalspieler haben, von daher die Mannschaft ja eigentlich relativ komplett das Ganze nutzen kann, um sich Automatismen, Spiele, Abläufe irgendwie zu erarbeiten. Was ist denn so eure Erwartung?
An was?
Also ich glaube eher, es ist ja so ein bisschen unser Problem gewesen. Ich glaube, wir haben trotzdem 9 Spieler, die irgendwie bei ihren Mannschaften sind, also bei Nationalmannschaften und dazu haben wir noch etliche Verletzte. Ich glaube nicht. Also ich habe heute irgendwas gelesen gehabt von wegen 9 Feldspieler und 2 zweimal die Torwartposition besetzt und der Rest ist nicht anwesend gewesen. Das lässt mich natürlich jetzt nicht unbedingt hoffen, dass wir da jetzt große Automatismen oder Taktik-Systemübungen machen können, sondern ich glaube eher, da geht es darum, ja, vielleicht, dass sich der Kern, der jetzt noch da ist, noch ein bisschen besser kennenlernen kann, die anderen hoffentlich dann schnell wieder im Endeffekt mit integriert werden können und daraus was kommt. Aber also da mache ich mir jetzt leider nicht die größten Hoffnungen.
Nee, ich denke auch. Also im Endeffekt kann es nur darum gehen. Vielleicht hat Kovac, sage ich mal, im defensiven Bereich oder vielleicht, wenn es um die Außen geht, nochmal ein paar mehr Ideen. Aber im Endeffekt ist aktuell das wichtig. Das ist definitiv toll, dass wir diese Zeit jetzt haben, diese zwei Wochen. Denn allein, dass einige Spieler wieder fit werden können, es geht ja auch darum, wann kann Meier wieder rein. Also ich glaube, Bayern kommt für ihn noch zu kurzfristig. Aber dann Hoffenheim könnte wieder relevant werden. Also auch für ihn kommt diese Zeit jetzt gerade zur rechten Zeit. Wow, jetzt habe ich zweimal Zeit in einem Satz verwendet. Das ist nicht so wirklich schlau, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Dass da einfach die Möglichkeiten gibt, ein bisschen mehr Fluss erreichen. Ich muss auch sagen, Dennis, gut, dass du es angesprochen hast, denn für mich ist es nicht erstrebenswert, dass gerade zu so einem wichtigen Moment, dass so viele Spieler zu irgendwelchen Spaßländerspielen abgestellt werden. Das muss ich sagen, also wenn es da eigentlich irgendwelche Hebelmechanismen gibt, könnte man da auch mal sagen, hier jetzt nicht, weil dass die auch in der ganzen Weltgeschichte jetzt rumdüsen, finde ich jetzt gerade in unserer aktuellen Lage nicht so sinnvoll, weil wenn die sich dann auch noch verletzen, ist es nicht toll. Der Medojevic, der fällt jetzt bis zum Saisonende aus, man kann zu ihm stehen, wie man will, aber ist auf jeden Fall nicht gut und andere sind auch angeschlagen, also Reinhardt ist wieder angeschlagen, das sind alles Dinge, muss eigentlich nicht sein, aber ich glaube, da hat die Eintracht noch nicht die Möglichkeiten, das zu sagen, oder sie haben es schlichtweg verpasst.
Ja, weiß ich auch nicht, wie das so abläuft. Ich glaube auch, das ist so, das Image willst du natürlich dann auch nicht haben, hier der Querschießer zu sein, der dann sagt, nein, unsere Spieler bleiben jetzt da. Weiß ich nicht, das ist auch so gar nicht, Heribert Bruchhagen-Stil, glaube ich, wäre dann eher zu sagen, na komm, hier schicken wir die anderen neun auch noch weg, so ungefähr. Nee, aber es ist leider, glaube ich, da schwierig, da auch zu intervenieren und zu sagen, nee, wir wollen die Spieler jetzt haben, damit wir mit denen trainieren können.
Ja, oder müsste das nicht eigentlich möglich sein, dass du als Verein sagst, nee, wir stellen den Spieler jetzt nicht frei? Also
ja gut, aber man kann es ja immer so machen. Vielleicht hat die Eintracht das ja auch mit einem oder anderen Spieler gemacht, dass man so eine kleine Verletzung hat er dann. Also das kennt man ja schon.
Ah ja, das ist eine coole Idee. Aber Seferovic ist zum Beispiel froh, dass er ja weggeht. Ne? Hat er gesagt, er ist mal froh, dass er nochmal zur Nationalmannschaft jetzt reist. Also vielleicht
da kann er drei Tore machen. Im Endeffekt ist es wichtig, was du gesagt hast, dass sich keiner mehr verletzt und dass die Leute, die jetzt angeschlagen waren, dass die langsam wieder zurückkommen. Nee, jetzt nicht mal zum Bayern-Spiel, die sollen Meier auch gegen Bayern noch nicht reintun. Da können wir mal gucken, was in München, da können ein paar unbekümmerte Spieler vielleicht sogar Spielpraxis sammeln und mal gucken, was da so geht. Aber ich hoffe nur, ich weiß es gar nicht, was halt ein bisschen komisch jetzt ist, ist dieser, das ist ja schon, also die Differenz ist ja schon jetzt echt hart, wir kommen jetzt quasi vom schlechtesten zum besten Verein. Also du... Ja. Keine Ahnung, also du gehst ins Fitnessstudio und drückst erst 20 Kilo und machst aber einen Tag später 200 und ich hoffe einfach nur, dass wir uns da, ich hoffe, dass wir uns dabei keine Muskeln reißen und dass wir gegen, also genau so ist es ja. Ja, dass wir gegen Hoffenheim dann Muskelkater haben. Also ich hoffe einfach, dass wir, also keine Ahnung, dass wir da nicht einen kompletten Riss kriegen mit irgendwie, keine Ahnung, mit Verletzten irgendwas. Keine Ahnung, wir haben es ja, also ich habe nicht viel Hoffnung in München, sollten wir auch nicht haben, aber ich hoffe, dass es schnell irgendwie vorbeigeht, dass wir es ja, schnell.
Ich glaube, da pfeifen die auch noch schon nach 50 Minuten ab oder so, sagen, ja komm, jetzt ist es gut, okay, wir haben es gesehen, ja.
Ja, genau, so, na, ist ja okay, genau, weiße Dings, genau.
Okay, können wir nicht einfach sagen, wir laufen gar nicht erst auf?
Ja, gut, dann, das ist natürlich auch noch eine größere genau. Diskussion, ja. Da verlieren wir aber nur 3-0, glaube ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, genau. Also es kann auch vom Ergebnis her dann einfach besser werden.
Ja, ich meine... Ja,
Das macht dann Schule. Das macht dann Schule und dann kann Karla Rummenigge in seine scheiß Superliga gehen, dann sind wir ihn auch los.
Ich wollte gerade sagen, dann tritt keiner mehr gegen die Bayern an und dann hat sich das Thema doch sowieso erledigt.
Ich glaube, das wäre für unsere Vordifferenz gar nicht so verkehrt.
Ja, ich denke auch. Ja. Ja, aber das ist ja jetzt wieder ein anderes Thema, dass das alles langweilig mit Bayern ist und diese Schere immer weiter auseinandergeht. Aber da haben wir ja andere Sorgen, wa? Ich werde bei den Dummschwätzern aber nochmal darauf zurückkommen.
Genau. Aber vielleicht kann, wie gesagt, in den zwei Wochen irgendwas im kleinen Maße, so im defensiven Rahmen zumindest getan werden. vielleicht entscheidet sich Kovac halt jetzt für seine Außenposition, also wie er die jetzt dauerhaft besetzt, eher Jagba genau. oder eher Oczipka. Also ich denke, dass da schon was passieren kann, dass du in oder so kleinere Abläufe, aber wie gesagt, Großes kannst du nicht mehr schaffen. Ich habe ja eigentlich gedacht, sie gehen ins Trainingslager, aber was ich jetzt gelesen habe, ist das jetzt doch nicht der Fall. Ne?
Wenn dann aber die pennen halt irgendwie, die pennen aber irgendwie zusammen im Hotel, am Stadion ja. und treffen sich den ganzen Tag. Keine Ahnung. Also so Trainingslager Light haben die es, glaube ich, genannt.
Genau, aber selbst das, ich finde es alles schon gut, alles in die Waagschale werfen, jetzt irgendwie alle probieren, dass da irgendwie das mehr Spirit irgendwie in die Mannschaft kommt. Ich finde es gut, man muss Dinge probieren, das ist schon der richtige Weg. Und dann gegen die Bayern, das ist, ja, du kommst von dem ersten Muster ohne Wert zum zweiten Muster ohne Wert, denn gegen die Bayern kannst du so oder so nicht bestehen, aber ja, vielleicht überlegt man sich da mal was und lässt halt irgendwie mal andere Spieler von Anfang an spielen, weil so viel zu verlieren hast du dann halt auch nicht, bis auf Tordifferenz, ne?
Ja, genau. Ich denke auch, dass wir das da gegen Bayern kannst du ja sowas gut einstudieren. Wenn du gegen Bayern die Defensive hältst, haben wir im Hinspiel schon einigermaßen geschafft, dann kannst du vielleicht gegen Hoffenheim auch bestehen. Das ist ja dann so. Ja, ich bringe jetzt noch einen Fitnessstudio-Vergleich. Das ist wie wenn du erst mit Gewichten joggen gehst, dann fällt dir das normale Joggen danach auch irgendwie gefühlt leichter. Also vielleicht kann es so einen Effekt haben. Dass du das Gefühl hast, wenn du dich mit Bayern misst, ist Hoffenheim nicht mehr ganz so schwer. Und wir müssen irgendwas Positives rausnehmen. Was sollen wir jetzt? Also es ist jetzt denkbar ungünstig, dass wir ausgerechnet jetzt in München spielen. Also, weil jetzt hast du gegen Hannover gewonnen. Es wäre jetzt natürlich geil, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt ein Auswärtsspiel hätten, was man gewinnen hätte können, weil dann hättest du nämlich in den richtigen Flow reinkommen können. Jetzt müssen wir wieder warten. Wir haben immer so Downer-Spiele mittendrin, wo du denkst, mal gucken. Aber egal, hilft alles nichts. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, es haben schon Pferde vor Apotheken gekotzt. Also vielleicht gewinnt die Eintracht auch in München und dann geht's mal richtig vorwärts. Dann schmeiß ich deine Couch aus deinem neuen Wohnung gleich wieder aus dem Fenster.
Aber so brennend motiviert. Dann.
Ja, du, also von mir aus. Ja. Ja relativ flexibel, ja. Ich weiß nicht, was du so geplant. Aber ich meine, gegen die Bayern hast du ja nichts zu verlieren. So muss man es ja auch sehen. Also ich meine, Was willst du falsch machen? Du kannst gegen die Bayern nicht viel verkehrt machen. Ja, ja, natürlich kommt jetzt hier wieder Kovac. Naja, er kennt ja die Bayern und so weiter und so fort. Ja, werden wir sehen. Kein Drama.
Es ist an der Stelle halt wirklich vollkommen egal. Ja, wenn du das unentschieden spielst, hat es keiner erwartet. Ja, wenn du 15-0 irgendwie nach 50 Minuten hinten liegst, dann sagen sie auch alle, naja, anders, da hätte es ja auch jetzt auch nicht kommen können.
Ja, okay. Das wäre das Einzige, was ich jetzt gesagt hätte. Also zu krass soll es nicht werden. Ne?
Ja. Aber du, ich glaube, die Bayern haben mittlerweile auch schon so, ich glaube, für sich so erkannt, dass sie selbst den wehrlosesten Gegner irgendwann bei 4 oder 5-0 dann irgendwo in Ruhe lassen. Also das ist das, was mir in der letzten Zeit ja auch aufgefallen ist, dass selbst wenn irgendwie du da so ein wehrloses Opferlamm da hast, dass die Bayern dann auch irgendwann zurückschrecken. Ja? Also ich glaube, die wollen nicht, die haben auch, glaube ich, keine, also naja, das ist jetzt schwierig, das zu sagen, aber die wollen halt auch nicht, dass du so ein komplettes 0-0 oder so hast, wo du dann merkst, okay, warum spielen wir hier überhaupt noch in einer Liga? Weiß ich nicht, aber irgendwie kommt mir so vor.
Denen geht es ja jetzt unterm Strich eigentlich auch nur noch darum, den Punkteabstand vor Dortmund zu halten. Das heißt, die werden auf jeden Fall gucken, dass sie immer ein Tor mehr haben und der Rest kann denen doch unterm Strich egal sein. Ja, also vielleicht noch Lewandowski, der sich irgendwie ein bisschen Abstand in der Torschützenliste erarbeiten will, aber das war's dann halt auch schon. Für die geht's doch unterm Strich eigentlich auch um nichts mehr.
Ja, aber es ist doch für uns aber auch ein guter Test, ob diese Sachen, die wir gesagt haben, Mentalität und Einstellung, ob die wirklich, ob die Mannschaft sich auch durchhalten kann, weil in München musst du trotzdem, wenn du 2-0 zurückliegst, da darfst du dich trotzdem nicht krass ergeben, weil sonst kriegst du wirklich auf den Sack. Aber vielleicht ist es ja wenigstens in dem Maße ein Test, dass man sagt, okay, wir spielen in München, wir müssen trotzdem, egal ob wir verlieren, müssen wir trotzdem den Kopf oben halten und sagen, okay, und wenn unser Ziel ist, ist einfach das dann beim 2-0 zu belassen zum Beispiel. Und dann kann man sagen, okay, dann haben wir in der zweiten Halbzeit, haben wir jetzt kein Tor mehr kassiert, so oder so, irgendwas Kleines. Ja. Dass wir jetzt tatsächlich einfach komplett übertreiben, aber jetzt jeden positiven Funken aufnehmen und den anzünden. Und dann kann es tatsächlich klappen. Und ich glaube trotzdem auch, wenn wir jetzt wirklich immer nur auf Einzelspiele gehen, weil in einem Spiel ist immer alles möglich, 3 Euro zahle ich auch noch weiter, und ich habe schon riesige Schulden hier im Podcast, dass Niko Kovac, wenn man den irgendwie face-to-face mit Julian Nagelsmann sehen würde, glaube ich schon, dass wir den umhauen würden. Und vielleicht kann der das aber in die Mannschaft übertragen. Und das, was der Marvin gesagt hat, dass die spielerisch beste Mannschaft, kann man auch ärgern. Das hat Darmstadt die ganze Saison gezeigt. Das können wir mit Sicherheit.
Ja.
Mit Hoffenheim, die es jetzt nicht unbedingt gewohnt sind, vor großen Atmosphären zu spielen und harter Stimmung, wo die ständig ausgepfiffen werden. Also da kann man schon vielleicht auch auf die Schiene gucken, dass wir gegen die gewinnen. Und ja, und dann sieht es gut aus, weil dann hast du A, Hoffenheim wieder mit Runden reingezogen, hast selber 3 Punkte, kannst gucken, was die anderen machen. Und fährst ein bisschen befreiter nach Leverkusen, die auch nicht die stabilste Saison spielen und das die stimmt, auch Probleme ja. haben. Und dann, ja, ich habe es schon erlebt. Ich war sogar schon in Leverkusen, wo Ingo Herrsch das 0-1 gemacht hat. Also bitte.
Ach du Scheiße.
Ja, also weißt du.
Bist ja doch älter als gedacht, ja?
Ja, und Mancios hat auch mal einen Siegtreffer da gemacht. Ja.
Ach du Schande.
Ja, siehst du mal. Also ganz ehrlich, und Leverkusen ist auch ein Stadion, wo wenn du mit 3.000, 4.000 Auswärtsfans da bist, da kannst du auch richtig Bambule machen, weil Leverkusen hat auch, auch nichts. Also kann das auch zum Heimspiel werden. Und wenn da wirklich ein bisschen Spirit drin ist und die Eintracht vielleicht 4.000 mitbringen, 5.000, dann geht es da auch vorwärts. Das kann auch eine Mannschaft beflügeln und dann kann alles ins Positive gehen. Natürlich können wir auch in 3 Wochen hier sitzen und denken, ja, was machen wir jetzt? Aber mal gut, heute ist heute, morgen ist morgen, also von daher.
So sieht's aus, aber würdet ihr dann eher defensive Stellen gegen die Bayern auch, weil vorhin mal so ein bisschen gesagt wurde, vielleicht so ein bisschen die Defensive ein bisschen einspielen lassen, oder würdet ihr tatsächlich versuchen, mit der ähnlichen Elf gegen Hannover aufzulaufen? Und auch dem ähnlichen System?
Boah, ist schwierig.
Ich würde, glaube ich, schon das gleiche System nehmen und auch eine ähnliche Aufstellung. Also ich würde vielleicht punktuell mal irgendwie ein bisschen wechseln, wirklich, wie Basti gesagt hat, mal ausprobieren, wie so eine Kombination aus Hatira, Gacinovic und Fabian da funktioniert und einem Stendera vielleicht mal irgendwie ein Päuschen.
Bayern kann ja eigentlich mal Waldschmidt vorne. Niemals bis dahin, also der hat doch pfeiferes Drüsenfieber, oder? Das ja, dauert doch ewig. Oder kommt der nochmal?
Ich hatte gehört, das war nur der Verdacht, ich habe da jetzt gar nichts mehr gehört. Aber man kann doch gegen Bayern kann man doch eigentlich, gegen Bayern kannst du eigentlich ein 4-3-3 ohne Stürmer spielen, finde ich. Also du kannst 3 Sechser stellen, wo der Stendera vielleicht der Zentrale davon ist und Hasebe und Reinhardt, oder Reinhardt ist ja auch wieder weg. Keine Ahnung, Hasebe und Eihan vielleicht, keine Ahnung. Und du kannst doch vorne tatsächlich einfach, keine Ahnung, Waldschmidt, Ben Hatira und Eigner oder so stellen. Weil du hast gegen Bayern, brauchst du keinen Stoßstürmer. Was soll der Bälle verteilen? Also du brauchst schnelle Leute, wo du vielleicht mal 1-2 Situationen hast, wo Bayern zu hoch steht, wo du einen langen Ball spielen kannst. Gegen Bayern kannst du nämlich tatsächlich diese langen Bälle spielen. Gegen Bayern ist es tatsächlich ein probates Mittel. Die stehen extrem hoch. Und wenn die einmal nicht aufpassen, kannst du vielleicht mal einen langen Ball spielen, wo einer durchflitzt und dann irgendwie eine Chance dir kreieren kannst. Aber ansonsten, du kannst dich gegen Bayern ja nicht vorkombinieren. Also von daher kann er in München kann er tatsächlich, ist es ein guter Härtetest für unsere Abwehr und vielleicht für unser eventuelles Konterspiel. Weil wenn du das da probierst gegen einen härteren Gegner, dann kannst du das gegen Hoffenheim auch ausprobieren. Weil Hoffenheim, ich habe die Hoffnung, nämlich das Hoffenheim, Hoffenheim. Nein, dass die uns tatsächlich, obwohl die auswärts spielen, dass die uns ein bisschen Platz lassen werden, weil ich glaube, die gehen auch drauf. Also ich glaube, dass es ein Spiel wird, die wollen mitspielen und vielleicht können wir die dann so ein bisschen überrumpeln. Aber es ist nur so ein Gefühl und das kann man ja in München schon mal üben. Also, aber es ist alles noch weit hin und wir haben jetzt erstmal das Spiel gewonnen, was uns auf jeden Fall den Anschluss gehalten hat und den Rest schauen wir dann. Also.
Ja, also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir jetzt so mental jetzt nochmal komplett einbrechen, wie ich die Gefahr oder auch eigentlich das dauerhaft bei Fee gesehen habe. Das allein, ich weiß nicht, woher ich das nehme. Vielleicht nehme ich das jetzt wirklich nur aus dieser grenzenlosen, ja, wie soll ich sagen, Subjektivität in diesem Optimismus. Aber ich nehme das jetzt halt einfach so und ich habe das Gefühl, dass die sich jetzt so eingestellt haben und deswegen habe ich auch nicht die komplette Angst, dass die jetzt nach dem 2-0 schon total Angst haben, wenn es gegen die Bayern nach 40 Minuten 0-2 steht oder so. Genau. Einfach weiterarbeiten ist überhaupt kein Drama und einfach weitermachen. Ich denke, das ist das, was Kovac seinen Mann am besten einimpfen kann und so muss es auch laufen und dann werden die nächsten Spiele vielleicht auch uns dementsprechend die Karten spielen. Muss man einfach so sehen.
Wenn du schon gerade bei nächste Spiele bist, es wurden ja heute final die letzten Spiele terminiert. Wir spielen am Samstag, 16.04. auswärts, 15.30 in Leverkusen. Sonntag, 24.04. Heimspiel, 17.30 gegen Mainz. Samstag, 30.04. 15.30 auswärts in Darmstadt, Samstag, 7.05. 15.30 zu Hause gegen Dortmund und das letzte Spiel dann Samstag, 14. Mai, 15.30 auswärts gegen Bremen. Das heißt, im Schnitt eigentlich zweimal, dreimal direkte Konkurrenten.
Mhm. Eben. Und das ist ja unser Vorteil eigentlich. Und,
das sind die Dinger, die du eigentlich mitnehmen musst. Ganz klar. Leverkusen ist so ein Bonusspiel und Dortmund wirst du ähnlich wie die Bayern eigentlich auch abhaken.
Glaube ich nicht, weil wir zu Hause spielen. Ich glaube, und das ist 2 Spieltage vor Schluss, da ist es scheißegal, wie du spielst. Und ich weiß, wenn die echt weit in Europa League kommen, dann werden die es auch nicht unbedingt so ernst nehmen. Und ich denke trotzdem, dass wir gegen Dortmund auch gewinnen können. Weil es der vorletzte Spieltag ist. Also es ist der vorletzte
Spieltag. Du hast mich vorhin überzeugt, als du es gesagt hast. Denke ich auch.
Also ich würde uns auch Mainz ist gegen was drin, denke ich. Also hat man ja auch gesehen, hier Bremen, Mainz 1-1 am letzten Wochenende. Ich denke, da ist schon, wenn wir da eine einigermaßen gescheite Leistung abrufen, ist da auch was drin.
Ja, und gerade was du ja gesagt hast, für die geht es dann vielleicht in ganz andere Richtungen noch um total viel. Und aber was für uns halt auch wieder wichtig ist, die Leute müssen endlich mal wieder ins Stadion gehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle nicht Stadion kommen. Natürlich sind 43.000 immer noch eine ordentliche Zahl, aber das Stadion ist erst mit 50.500 ausverkauft. Also liebe Leute, denkt euch mal an und geht mal wieder ins Stadion, wenn ihr schöne Spiele sehen wollt. Die fahrt ihr ja eh nicht nach Frankfurt. Aber wenn ihr jetzt das Maximum an Emotionalität erleben wollt, dann geht jetzt wieder ins Stadion, denn das ist die ganz, ganz dramatisch wichtige Zeit, wo die Mannschaft euch braucht und ihr aber auch hier ein Gefühl erleben könnt, was ihr sonst bei 17, 16, 14, was weiß ich, anderen Bundesligisten nicht in dem Maße habt. Denn jetzt ist eigentlich die Zeit gekommen, dass du hier diesen Spirit, ja, ich weiß, jetzt beschwöre ich wieder diese ganzen Nicht-Abstiegs-Szenen, hier Kaiserslautern und so weiter und so fort. Oder
ja, aber so ist es doch.
Getrieben habe. Aber so ist es und es geht nicht anders. Und das ist jetzt die Zeit. Also geht ins Stadion, schaut euch die Eintracht an und schreit euch die Lunge aus dem Hals für 95 Minuten. Denn so kann diese Sache hier noch umgedreht werden.
Ich denke, genau so ist es, Marvin. Es ist einfach das Einzige, was uns jetzt noch bleibt. Und meckern können wir im Sommer immer noch. Und das werden wir wahrscheinlich dann ausführlich. Weil wenn man jetzt ganz kurz mal wieder in den Normalmodus schaltet, also die Eintracht ist tatsächlich echt am Arsch. Also noch schlimmer, als ich gedacht habe. Aber gut, schalte ich jetzt wieder aus und jetzt bin ich wieder Team Kovac. Und der Marvin hat es ja gesagt. In diesen Momenten, und wir haben es ja schon mal gesagt, und jetzt, wo ich eh schon so hoch verschuldet bin, die Zinsniveau ist ganz niedrig momentan, da kann ich auch nochmal sagen, da werden Helden geboren. Es tut mir leid.
Ich werde mal mit dem Draghi sprechen, ob er für den Eintracht-Podcast andere Zinsen anwenden kann. Das ist mir hier eindeutig zu niedrig. Ja.
Ja, viel zu geringe Gewinnmargen hier in dieser Nummer.
Ja. Naja.
Ja, aber wir haben es halt spielerisch durchaus selbst in der Hand. Wir dürfen halt den Abstand nach oben nicht zu groß werden lassen. Ne? Also so 3, 4, 5 Punkte einholen können wir noch, aber danach wird es halt echt eng.
Ich habe mir jetzt schon die Unterhose gedanklich schon fast bestellt, wo dann irgendwie irgendwas I Love Dingsbums draufsteht. Ich konnte euch dann auch so was da draufsteht. Weil ich mache das gerne, wenn die Eintracht dann am Ende der Saison nicht absteigt und dann laufen wir da durch. Das ist mir total lieb, ja. Und daraus, so soll es doch laufen.
Genau, also reicht jetzt Designvorschläge für die Boxershorts von Marvin und Dennis ein. Mal sehen, wessen Version dann nachher auf dem eisernen Steg getragen wird.
Was soll ich ohne Boxershorts laufen?
Ich will auch, dass du dich rausnimmst, René, ja? Hier, du bist dann voll mit drin, hoffe ich.
Ja, irgendwann, da muss ja hinter der Kamera stehen. Das muss ja auch alles eingefangen werden.
Das kommt dann eher zu YouPorn oder was, ja?
Ja, man muss auch mal neue, Marvin, man muss auch neue Märkte erschließen.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich meine,
Team Kruse.
Und Basti, zu deiner Frage, ob du nackt rumlaufen sollst oder nicht, teile diese Antwort würden dich verunsichern.
Nee, ich will auch eine Boxershorts haben. Ich nehme die Isle of Marvin Boxershorts.
Sehr gut.
Naja,
was haben wir noch so auf dem Pedo hier?
Nein, ich weiß, was wir machen. Wir ziehen uns alle dieselben Boxershots an von demjenigen, der in der 90. Minute in Bremen das Tor macht. Also haben wir's.
Okay, alles klar.
Hervorragend.
Okay, ich bestelle schon mal die Meier-Shots.
Ich glaube, da macht die Alex besonders gerne mit. Ja, dann hätte ich aber hier den Herrn Ruskitz da draufstehen.
Oder so ein ganz kleines, knappes Marco Fabian Badehöschen.
Oh, der Bohrrad vom Eintracht-Podcast. Nein.
Ja, okay, jetzt nicht übertreiben jetzt.
Genau. Von Bildern im Kopf kommen wir zu Stimmen in eurem Kopf. Der Dummschwätzer der Woche. Wir müssen, bevor wir die neuen Nominierungen benennen, natürlich erstmal auflösen, wer denn letzte Woche überhaupt gewonnen hat. Und vollkommen unerwartet mit 36% klar vorne Klaus Allofs für seine Max-Kruse-Strafe und seine Beschwerde über zu viel Nutella. Passt ja irgendwie gerade wunderbar rein.
Passt aktuell, weil er heute auch wieder nominiert ist für seine weiteren Ausführungen zum Thema Kruse, weil er meiner Meinung nach hat er ganz ehrlich Max Kruse auch so ein bisschen zum Abschluss freigegeben. Gut, die haben das heute ein bisschen relativiert. Aber trotzdem fand ich das unverantwortlich von einem erfahrenen Manager, auch noch in der Öffentlichkeit auf einen Spieler einzudreschen, der tatsächlich
sowieso schon... Du bist von der Eintracht gewöhnt, dass ja, die
genau,
ja, alles also, zerstören.
Ja, also wo du denkst, dass die können den ja von mir aus suspendieren und rausschmeißen, aber dass du dann öffentliche Aussagen noch so hast, wo du denkst, ein Spieler, der gerade so irgendwie am Struggeln ist, fand ich nicht gut, also habe ich jetzt ihn auch nochmal nominiert. Oh, dazu passt auch meine zweite Nominierung, das ist der VfL Wolfsburg allgemein, das hat der Herr September, hat mir das angetwittert, dass ich unbedingt den nominieren soll, weil die eine Champions League, die haben eine Mail an ihre Mitglieder geschrieben oder so, ja, dass es momentan eine gewaltige Euphorie um die Champions League gibt, weil die jetzt gerade mal gegen Madrid gelost wurden, aber eine gewaltige Euphorie habe ich nicht gesehen, als 17.000 Zuschauer gegen Moskau im Stadion waren und die ganzen vorherigen Spiele, wo die angeblich historisch geschafft haben, nicht mal ausverkauft waren. Also nominiere ich das im Namen vom Herrn September, nominiere ich Wolfsburg. Dann nominiere ich Markus Merck. Also die Aussage, die Markus Merck getroffen hat gegen Hannover, die fand ich auch äußerst kurios. Als er gesagt hat, bei der Elfmeterszene hat er quasi bei Sky irgendwie scheinbar gefordert, dass er es ja überhaupt nicht versteht, warum die Spieler da nicht protestieren und dass die quasi hätten mehr intervenieren müssen, dass der Schiedsrichter dann vielleicht gepfiffen hätte.
Wo ich mir denke, stimmt. Das würde zeigen, dass die Mannschaft sich schon aufgegeben hat und darüber hatte sich insbesondere Schaaf auch nochmal öffentlich extrem aufgeregt und so weiter, ja, genau.
Ja, also ich finde ganz ehrlich, also wir hören jetzt in den letzten Wochen immer wieder, wie schlimm doch unsere Schiedsrichter behandelt werden und dass der Respekt verloren geht von Trainern, was ja teilweise sogar auch stimmt. Und dass aber dann ein ehemaliger Schiedsrichter fordert, dass die Spieler mehr reklamieren sollen. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja gut, Thomas Schaaf hat ja schon genug dazu gesagt, ja.
Marit? Der streicht aber auch die grenzenlose Schwachsinnigkeit eines Markus Merck, der für mich eigentlich regelmäßig keinen guten Job da macht. Also was der teilweise für Aussagen fabriziert, da muss man sich schon an den Kopf greifen. Und ja, er war ein richtig guter Schiedsrichter, glaube ich zumindest. Ich habe das schon gesehen, aber ich achte nie so auf Schiedsrichter. Aber klar, der hat schon einen super Job gemacht. Aber ganz ehrlich, wie er sich da heutzutage äußert und wo dann auch, ja, mal schwankt er hier, mal schwankt er da. Und also für mich ist das ehrlich gesagt kein expertenwürdiges Verhalten. Und solche Aussagen tragen zu meinem negativen Gesamtbild bei.
Ja, Dave, denke ich auch. Ja, und die vierte Nominierung ist ein alter Bekannter von uns, nachdem auch dieser Dummschwätzer Award designt wurde. Karl-Heinz Rummenigge ist wieder da. Hat sich jetzt hervorgetan durch unfassbar tolle Äußerungen, dass er gesagt hat, ja, die europäischen Top-Vereine, die brauchen ja wahrscheinlich eine eigene Europa League, weil die brauchen ja auch Planungssicherheit wegen den Finanzen. Und die würden ja gerne eine Setzliste haben, dass so eine Unverschämtheit, dass sie jetzt schon gegen Juventus spielen müssen, dass das Jahr nicht mehr stattfindet, damit wir ja hoffentlich jedes Jahr das gleiche Halbfinale haben, damit die sich auch ja die Taschen noch weiter voll machen können und 80 Punkte Vorsprung in der Liga haben können und komische Gedichte vortragen können. Also alles Mögliche. Karl-Heinz Rummenigge ist für mich der Inbegriff der Fußballkapitalisierung. Und ganz ehrlich, ich hab vor der Sendung gesagt, ich habe ein reumütiges Statement abgegeben, aber ich lasse mich jetzt zu einer anderen Aussage hinreißen. Ganz ehrlich, fick dich, Karl-Heinz Rummenigge. So, und
da ist er wieder, der Pimmelberger.
Nee, also sorry, weil das hat mich echt wütend gemacht. Und ja, das waren meine vier Dummschwätzer. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das handhaben, weil wir haben jetzt, glaube ich, einen Überblick verloren, weil Karl-Heinz Rummenigge ist, glaube ich, schon 8-mal nominiert gewesen.
Er ist heute aufgestiegen in den Lifetime Award. Er hat heute absolut, also wenn ihr heute abstimmt für Rummenigge, dann bekommt er mit uns den Lifetime Award nach nur einer Saison. Meine Güte, Leonardo DiCaprio hat viele Jahre für so einen Award gebraucht.
Ja, Karl-Heinz Rummenigge spielt in seiner ganz eigenen Super League der Dummschwätzer.
Er hat nicht nur in seiner eigenen geistigen Liga, sondern auch seine eigene Dummschwätzer-Liga. Also was will man mehr, ja?
Ja, also dem sein lyrischer Fundus reicht auch von hier bis nach Kundus, sage ich jetzt mal, damit es sich reimt. Also der Typ ist
der war nicht schlecht.
Für Freestyle war der gar nicht so schlecht.
Ja, der hat gefallen.
Naja, auf jeden Fall. Also Karl-Heinz Rummenigge steht tatsächlich über den Dingen oder unter den Dingen, keine Ahnung, wo er steht. Er ist auf jeden Fall komplett.
Manchmal steht er auch neben den Dingen und neben sich selbst, aber das ist dann wieder was anderes.
Naja. Naja, gut, okay. Lieber neben den Dingen stehen als mit den Dingen in der Weihnachtsfeier stehen, aber ja, das geht jetzt so weit. Okay, wir sollten das mit dir wieder verlassen, wenn es eine ernsthafte Empfehlung kommt.
Wenn ich auf meine geschmuggelte Rolex gucke, ist es 5:12.
Ja, dann guck mal auf die Empfehlungsliste. Da steht ein Buch am Anfang. Das kann auch nur von dir kommen, Basti.
Ein Buch? Ja, ich bin nicht am Reisen wieder Bücher lesen. Nein, Quatsch. Ich hab
doch, in der Runde hier schon.
Ja, was? Ja. Bücher?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab das auch alles gar nicht als Bücher. Ich lese das alles immer auf meinem iPhone, weil es angenehmer zu lesen ist. Auf jeden Fall, Lewandowski hat ein Buch rausgebracht. Ist jetzt nicht das spektakulärste Buch, so nach dem ersten Lesen, aber man kann es lesen. Er ist ein interessanter Typ, weil ich finde, über ihn weiß man ja nicht so viel. Also er ist ja angenehm zurückhaltend in der Öffentlichkeit. Er hat jetzt keine Aubameyang-Frisur, für mich ist er eigentlich der Inbegriff eines angenehmen Profis. Also er labert keine Scheiße, so wie Philipp Lahm, aber er labert auch jetzt nicht irgendwie, er ist auch kein übertriebener Typ, der sich irgendwie darstellt, so ein Football-Punk, sag ich mal. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist Lewandowski wahrscheinlich der beste Stürmer der Welt. Also, und von daher, ich finde es ganz interessant, weil über ihn wusste man tatsächlich nicht so viel. Cool, also ich fand es im Endeffekt, er ist ja so eher so ein zurückhaltender Typ, auch wenn er hier ein Tor nach Mann schießt, aber ich fand cool, wie er seine Freundin kennengelernt hat, beziehungsweise sie davon überzeugt hat. Da hat sie ihn, glaube ich, hat sie ihn gefragt, warum sie ihn denn daten soll. Dann sagt er, ganz ehrlich, Schatz, du wirst niemals einen besseren finden als mich. Und dann hat er tatsächlich recht gehabt und irgendwie hat er die so in den Finger gewickelt. Und ich schätze ihn auch so ein, dass er so ein, und die Frau von ihm ist auch irgendwie so Kickboxerin, die ist auch eine interessante Person. Also kann man auf jeden Fall mal lesen. Wenn man nicht zu sehr Hass auf Bayern hat, auf jeden Fall. Und dann empfehle ich noch das aktuelle Elf-Freunde-Special, das auch ziemlich gut gelungen ist. Das heißt London Calling. Da gibt es halt Geschichten rund um die Hauptstadt des Fußballs, nennen sie das jetzt im Titel. Aber rund um London ein paar lustige Geschichten. Habe jetzt auch noch nicht alle gelesen, aber die ich gelesen habe, sind schon einigermaßen lustig. Dann ganz kurz mal wieder ein Update für unsere Gamer-Fraktion. Jetzt am Donnerstag, glaube ich, kommt für die Leute, die das Spiel Pro Evolution Soccer schon haben, können sich am Donnerstag das Add-on runterladen. Da verwandelt sich das Spiel quasi auch in Pro Evolution Europameisterschaft 2016. Leider ohne Max Kruse. Also es gibt es umsonst für die Leute, die das Spiel schon haben. Und die anderen können sich es halt so kaufen, vergünstigt. Und hat alle Lizenzen, hat alle Nationalmannschaften, die qualifiziert sind. Also ist, glaube ich, jetzt dadurch, dass man das Pro Evolution jetzt schon irgendwie, man hat es ja jetzt quasi eigentlich schon leer gezockt, weil die Saison ja fast vorbei ist, ist quasi so wieder, da kriegst du so ein ganz kleines neues Spiel. Also du kannst jetzt so, hast du wieder ein bisschen neue Motivation, ein bisschen Länderspiel und so. Okay. Auch wenn ich jetzt auch nicht unbedingt mit der Mannschaft zocken werde, sondern wahrscheinlich mit Belgien oder so, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, René, was?
Hatte ich jetzt aber nicht so sehr viel Positives bis jetzt drüber gehört. Also würde mich echt mal interessieren, wie dann so deine Meinung dazu ist, wenn du es mal angezockt hast.
Ja, das kommt ja erst raus, deswegen weiß ich.
Ja, ja, aber es gibt ja durchaus immer so diese Pressedinger, die da halt vorher schon sind. Und da sind jetzt heute, habe ich gesehen, die ersten Berichte dazu rausgefallen und die waren jetzt nicht so begeistert.
Ja, mir reicht es eigentlich, wenn Pro Evolution seine Spielengine behält und die Namen da sind und die Präsentation, dann reicht mir das eigentlich. Lass mal gucken.
Ich merke schon, der Bastis Game Check oder so, haben wir so eine eigene Rubrik dann auch wieder.
Sehr gut, genau.
Wir fassen die Themen der 90er wieder auf, weißt du, wir bringen das am besten noch 10 Jahre Fernsehen von 14 yeah. bis 13 oder irgendwas.
Die können wir beide zusammen machen, wir können mal WWE 2K gegeneinander zocken.
Ja, ich habe das zu Hause, wenn du willst, ja.
Das kannst du am WrestleMania Sonntag echt mal mitbringen. Ich
glaub's ja, das, wir haben ja genug Zeit, das werden wir dann machen. Ich meine,
wenn ich mir so angucke, mit was für so manche Menschen ihre YouTube-Kanäle befüllen und wie viele Klicks die da drauf kriegen, ganz ehrlich, da würde ich das schon eher unter extrem hochwertigem Content einstufen.
Das ist doch krass, ne? Also ich war jetzt die ganze Zeit, sorry, wenn ich euch unterbreche, ich war jetzt die ganze Zeit bei einer Fortbildung am Wochenende und da gibt es ja unterschiedliche Altersklassen. Ich habe jetzt eher zu den Älteren gezählt und neben mir saß irgendwie ein 21- oder 22-Jähriger und der schaut sich die ganze Zeit diese Let's Play, ist Let's Plays ist doch, wo du dir andere Leute beim Zocken zuschaust, oder?
Ja, ja, ja. Genau.
Ja, genau, wo du andere Leute beim Zocken dir anschaust. So, und dann sitzt er da wir haben halt eh komplett beschissenes WLAN, ja, und schaut sich dann diese Videos da an, wo dann irgendwie jemand Mario zockt und so weiter und so fort, das guckt er sich dann einfach an, ne, und irgendwann halt schaue ich nochmal drauf, ja, also das fand ich ja schon irgendwie faszinierend, ja, und dann schaue ich nochmal drauf und dann ist da Minesweeper, ne, und da habe ich mir echt gedacht, Alter, schaust du dir jetzt Minesweeper an, ja, und dann war ich sehr froh, als er gesagt hat, nee, das spielt er jetzt gerade selber, ja, weil das war dann echt der Gipfel gewesen.
Live übertragen von Minesweeper.
Ja, ohne Mist, ey. Aber es ist eine eigene Generation insofern. Also wenn die anderen teilweise solche Spiele irgendwie sich anschauen, dann können wir uns natürlich auch mal irgendwie WrestleMania 2K oder so, ja, anzocken und
übertragen. Du, ich habe mir auch schon abends irgendwann ab 22 Uhr auf Twitch Live-Kanäle angeguckt, wo Leute eine Stunde lang Truck Simulator spielen und einfach eine Stunde mit dem Truck USA geradeaus fahren. Also da kann man wunderbar bei einschlafen.
Das ist ja auch super, wie damals, ich habe früher besoffen immer diese Straßenbahnfahrten geschaut.
Wir haben doch gerade über ein Thema gesprochen, ja?
Ich habe doch auch gesagt, früher.
Ja, okay. Er meint vor zwei Stunden.
Okay. Nein, es ist doch alles. Ich bin jetzt der neue Bass. Ich habe diese Eskapaden waren früher. Ich hab,
Basti Version 2, ja.
Genau, aus Basti Redford, Basti Orange oder irgendwie sowas.
Basti Pink. Basti Pink. Nein, auf jeden Fall ist es doch besser, weil ich habe früher auch manchmal besoffen im Homeshopping Sachen bestellt und wusste nicht mehr, dass ich das bestellt habe. Und dann kam das. Da waren auch interessante Sachen dabei. Also, ich bin nur froh, dass da nicht die CD von den Amigos dabei war. Aber ich habe jetzt noch eine letzte Empfehlung, damit wir die Empfehlungskategorie mal abschließen. Zur Causa Kruse. Team Kruse hat, glaube ich, der Peter Ahrens vom Spiegel einen ziemlich guten einordnenden Artikel geschrieben, dass er quasi sagt, dass Joachim Löw an der Stelle es leicht hat, auch Autorität zu zeigen, weil er es an anderer Stelle nämlich nicht gemacht hat, wo es um bessere Spieler geht. Und ich finde, in dieser ganzen Causa, da kann man ja davon halten, was man will, aber ich finde den Umgang mit Max Kruse gerade echt unter aller Sau und bin auf jeden Fall Team Kruse und ich weiß es nicht. Ich habe ja auch getwittert schon, ich stelle die These auf, dass diese Tätigkeiten, die er da gemacht hat, dass das jeder zweite Bundesliga-Profi macht. Von manchen weiß ich es sogar. Von manchen schlaksigen Stürmern aus Darmstadt weiß ich das sogar, dass die auch ähnlich drauf sind. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendeine Zeitung entscheidet dann, bei wem es schlimm ist. Und das ist das, was mich gerade momentan am meisten stört. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Wie dezent du jetzt eigentlich die Person, die du meinst, umrissen hast. Ja, also das könnten ja noch ganz viele sein. Das
weiß niemand, wer gemeint ist.
Es gibt zumindest zwei.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich muss auch sagen, gut, die Causa Kruse, ich kenne nicht absolut alle Details. Ich habe mir in den letzten paar Tagen aber doch wieder vermehrt was gehört. Also auch, dass Kruse, naja, das ist auch kein Unbekannter, ist das schon viel in der Vergangenheit auch in die Richtung gelaufen ist. Aber ich muss halt sagen, weißt du, es war auch sein Geburtstag und dass er da auch gefilmt wird. Also das finde ich auch alles schwierig. Da sind halt einige, sag ich mal, nur darauf aus, hier unvorteilhafte Fotos zu machen. Der ist bestimmt nicht der Einfachste. Es ist bestimmt nicht derjenige, der halt immer um 21 Uhr zu Hause sitzt mit einem Kasten, was weiß ich, Schokoladenmilch und zockt halt PlayStation. Der ist halt mal abends unterwegs. Man muss das Mittel finden, aber man muss auch mal fragen, wie komme ich mit dem Spieler klar? Das ist ja jetzt genau das, was jetzt, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass Wolfsburg jetzt ein bisschen einlenkt und sagt, okay, wir müssen uns mit dem Spieler mehr beschäftigen, er benötigt unsere Hilfe. Das ist genau der richtige Ansatz, denn nur so funktioniert es, weil ihn komplett an den Rand zu schieben und zu sagen, hier, du hast Fehler gemacht, ist gerade für eine Person, die so im öffentlichen Interesse ist, überhaupt nicht von Vorteil. Du musst ihn reinholen, wir müssen mit so Leuten reden und dann gerade als Verein Wolfsburg, meine Güte, was haben die für eine Presse, weißt du, keine Ahnung, da kannst du jemanden in den Wald schicken oder so und dann guckt auch keiner mehr, ja, also das ist jetzt auch keine so große Stadt, da muss es irgendwie möglich sein und ich hoffe, dass der VfL das dementsprechend professionell löst, damit es für Kruse auch sportlich positiv weitergeht.
Ja, was ich, eine kurze Randnotiz, was ich in dieser Causa lustig fand, dass er ja auch an gewissen Stellen hat er ja tatsächlich Ärger dafür gekriegt, dass er zu viel Nutella gegessen hat, während die anderen Nationalspieler ständig Werbung für Nutella machen. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Also
er ist
ich
der
jetzt
Einzige, der es ernst nimmt.
Also ja, also wenn ich jetzt Nutella wäre, dann würde ich denken, ja wie? Also so, ihr dürft Werbung machen, aber eigentlich ist es komplett verboten und es wird so getan, als wäre das irgendwie. Also ich fand es lustig, dass Nationalspieler, der ermahnt wird, zu viel Nutella zu essen. Also während die anderen Leute Werbung dafür machen. Da fand ich ein bisschen irgendwie, naja. Passt aber auch nicht dazu, weil irgendwie habe ich das Gefühl, da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Was. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob einen gefälschten Führerschein rumfahren oder ob das besser ist. Oder Joachim Löw hat selber seinen Führerschein verloren. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so angebracht ist, ihn jetzt öffentlich. Weil kritisieren kann man ihn natürlich. Ich will auch nicht, dass ein Spieler von mir, keine Ahnung, irgendwelche Videos durch die Welt schickt und irgendwie ständig pokert oder weiß ich nicht ganz genau, was da alles. Aber das kann man auch alles intern klären. Das muss doch nicht.
Ich wollte gerade sagen, es gibt halt einen Unterschied zwischen dem Thema, ja, dass du mal, sowas thematisierst und dass du halt jemanden da öffentlich an den Pranger stellst.
Guck doch mal, wie die Dortmund bei Reus zusammengehalten hat. Ja. Die haben gesagt, hier, der Kollege weiß, dass er einen Scheiß gebaut hat, aber die haben sich nicht gegenseitig auch noch angefuckt, sondern die haben das, der Reus hat sich reumütig gezeigt, der Klopp hat ihn unterstützt und alle, also die standen alle wie eine Eins zusammen und dann ist so ein Thema, kann man dann auch so beenden, ohne dass man irgendjemanden fertig macht, weil die Leute wissen schon, glaube ich, dass sie missgebaut haben. Und ganz ehrlich, wer von sich kann nicht überhaupt missgebaut haben? Ganz ehrlich, ihr könnt euch hochrechnen, wenn ich Fußballprofi wäre, was alles passieren würde. Also und
besser
ja, und
nicht.
Und in England werden diese Spieler gefeiert. Also das ist so, wo ich mir denke, also für die Maßstäbe ist Max Kruse ja noch ein Engel. Also wenn man sich überlegt, vor allem wenn man sich überlegt, die Leute, die ihn jetzt kritisieren, was die früher gemacht haben. Ja. Ich will nicht wissen, wie viele Spieler mit einer Fahne auf den Platz gegangen sind und alle. Und der, meine Güte, hat seinen 28. Geburtstag gefeiert. Was ist denn los? Und der ist zu einer Frau gegangen von der Bildzeitung, weil er nicht wollte, dass er da ständig fotografiert wird. Also ich sehe da nichts Schlimmes dran, ehrlich gesagt. Naja, aber gut.
Aber ich meine, du merkst schon, dass einige, die so einen ähnlichen Lebensstil früher gehabt haben, ihn ja jetzt auch verteidigen. Also da kommt dann auch schon wieder der Basler um die Ecke und stellt sich schützend vor ihn, muss ich ja sagen.
Ja gut, da hast du aber verloren. Aber das, verloren. Wenn Mario Basler dich verteidigt, hast du verloren.
Dann ist es weit gekommen. Aber ist weit gekommen. Ich finde es grundsätzlich positiv. Aber was bei mir persönlich irgendwie der Fall ist, dass dann bei mir eigentlich immer so ein Abwehrmechanismus einsetzt, wenn ich sowas mittlerweile hört, dass Spieler dann halt jetzt irgendwie das Skandale gemacht werden wegen solchen Lächerlichkeiten, ja, keine Ahnung, da kommt bei mir genau das Gegenteil und sage ich, jetzt finde ich den erst recht cool. Früher war
genau so sieht's aus, weil ich konnte Max Kruse nie leiden, ehrlich gesagt. Und plötzlich mag ich ihn, also ich weiß nicht so, das ist doch, man muss ihn auch verstehen, also jetzt mal unter uns, also er hört es ja jetzt nicht, aber ganz ehrlich, Max Kruse sieht jetzt nicht am vorteilhaftesten aus, sage ich mal. Also wenn man es jetzt mal so sieht. Und der ist ähnlich, Peter Crouch hat das sogar mal ehrlich zugegeben. Die haben ihn ja mal gefragt, Herr Crouch, was wären Sie geworden, wenn Sie kein Fußballer geworden wären? Hätte er gesagt, ja, a virgin. Ja, aber so. Ja, aber so ist es doch. Und Max Kruse ist ähnlich. Und dass der dann irgendwelche komischen, anzüglichen Videos schickt, weil er plötzlich ganz viele schöne Frauen kriegen kann, ich verstehe das ganz ehrlich. Der hat mit Sicherheit früher nicht die heißesten Latten vom Zaun gerissen. Also, meine Güte, also ich kann das komplett verstehen.
Mit dieser wunderbaren Umschreibung kommen wir bitte zum nächsten Thema.
Wir haben keine Themen mehr. Wir haben noch zwei Sachen auf der Empfehlungsliste stehen. Das ist einmal der offizielle Bildblog, also der Watchblog zur Bildzeitung und der Soziopod. Beides Dinge, die ich wärmstens empfehlen kann.
Genau, bei Bildblog ist es halt gerade so, ich meine, wenn die Bildzeitung in diesen Tagen wieder möglichst viel Unsinn treibt, ja, bei dem aktuellen Weltgeschehen ist es immer gut, sich mal bei bildblog.de mal da rumzutreiben, denn die nehmen einiges auseinander, was die Bildzeitung so in ihrem Wahnwitz da veranstaltet. Und dann, was ich auch wirklich sehr, sehr nur den Leuten ans Herz legen kann, ist der Soziopod, ein Podcast, den es schon viele Jahre gibt, der Themen Soziologie und Philosophie, vielleicht im Ansatz auch noch manchmal Psychologie behandelt, aber auch aktuelle Themen. Also gerade heute haben sie, glaube ich, eine Live-Aufnahme, da geht es um unsere offene Gesellschaft. Wie gehen wir mit Dingen um, die jetzt zum Beispiel in Belgien passiert sind? Das ist absolut relevant. Das ist da machen sich Leute Gedanken, die Ahnung von dem Thema haben und ich kann es echt nur jedem empfehlen. That's it.
Sehr gut. Was ich vergessen habe, ich habe ein Thema vergessen, aber das passt, können wir nächste Woche vielleicht besprechen. Ich habe irgendwie ganz kurz mal die Hoffnung gehabt, dass unsere neue Doppelsechs in der nächsten Saison Rode und Schwegler ist.
Ja, also wenn wir die Klasse halten, wäre zumindest Schwegler gar nicht so unrealistisch. Ich meine, wenn du es jetzt ansprichst, lass uns das kurz thematisieren, ist ja kein Drama. Aber bei Schwegler sieht es ja wirklich so aus, als hätte er keine großartige Zukunft mehr bei Hoffenheim, ne?
Ja, und könnte vielleicht aber der Sechser sein, der uns genau diese Stabilität verleiht, die wir die ganze Saison jetzt irgendwie vermisst haben. Also Ich fand ihn eigentlich immer ganz cool. Und da, er hatte ja damals scheinbar Stress mit Bruchhagen und das hat sich ja dann im Sommer auch erledigt. Also von daher finde ich es gar nicht so unrealistisch.
Nee, ja, und sein. Ja.
Bei mir taucht dann immer die Frage auf. Ich meine, wir waren jetzt nicht ganz glücklich über die Rückholaktion eines Trainers. Ich weiß nicht, ob ich dann so viel glücklicher bin mit der Rückholaktion eines Spielers. Ich meine, der Zeitabstand dazwischen wäre jetzt größer gewesen. Aber.
Och doch, also ich muss sagen, gerade weil ja das unser Defizit ist ja unser langsames Mittelfeld, unser nicht teilweise wirklich auch technisch nicht so versiertes Mittelfeld, was wir da teilweise hatten, spielen lassen haben. Also mit einer Doppel-Sechs Schwegler-Rode könnte ich gut leben, selbst. Also
für mich kommt alles nur auf die Kommunikation drauf an. Weißt du, ganz ehrlich, du kannst es so gut verkaufen, Schwegler kommt zurück, keine Ahnung, gehen wir die Klasse halten. So nach dem Motto, jetzt Neuaufbau, keine Ahnung. Da wird sich ja im Sommer wird sich ja so oder so viel verändern. Und wenn du mit Schwegler jemanden wiederbekommst, der natürlich diese Qualität hat, aber auch gleichzeitig intellektuell genug ist, das Spiel dementsprechend ein bisschen zu leiten, der war nicht umsonst unser Kapitän. Und meine Güte, seien wir ehrlich, wen haben wir momentan da als Kapitäne da so rumschwirren? Da wäre ich froh, wenn Schwegler wiederkommt. Also ich kann mir das durchaus gut vorstellen. Hübner hat ja immer noch ein relativ gutes Verhältnis zu ihm. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass Hübner da auf jeden Fall ein paar Schrauben dreht. Ob das dann Erfolg verspricht, weiß ich nicht. Aber so komplett grundsätzlich unrealistisch finde ich das nicht. Und ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Und da kannst du auch noch ein bisschen was aufziehen. Aber ja, wir reden leider jetzt schon über die nächste Saison und wissen noch nicht, wie diese ausgeht. Ne?
Das stimmt leider.
Aber ich finde es gar nicht schlecht, dass so ein bisschen Unruhe da auch reinkommt, bei Hoffenheim vielleicht auch. Yeah. Also wir haben ja natürlich heute versucht, das dann alle gleich wieder zu dementieren und da ist nichts und so weiter. Aber es ist immer, denke ich, gut, wenn mal nicht nur über die Eintracht geredet wird und die Spieler werden zerrissen und so weiter, sondern jetzt auch bei Hoffenheim mal so ein bisschen Begehrlichkeiten und so ein bisschen Unruhe reingebracht wird, kann uns eigentlich nur für uns glücklich, also uns kann das eigentlich nur in die Karten spielen.
Ja,
definitiv.
Das denke ich auch.
Gut, in diesem Sinne, so weit, so gut, wären wir durch. Der Herr Basti ist geläutert und ein neuer Mensch.
Ja,
wir gehen erwartungsfroh in die Länderspielpause und schauen mal, wer wieder mit irgendwelchen Nutella-Geschichten ausfällt und wie die einzelnen Mannschaften spielen. Ich weise nochmal freundlichst darauf hin, dass es immer noch diese wunderbare Umfrage auf eintracht-podcast.de/Umfrage gibt, wo bestimmt ihr noch nicht alle mitgemacht habt. Deswegen da mal schnell daran. Stimmt auch diese Woche wieder für euren Dummschwätzer ab und schreibt Kommentare, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Sagen für diese Woche macht's gut und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.